Am Ende ist Borussia Dortmund Vizemeister geworden, hat niemand mehr überrascht. Sie waren ewig lang auf Rang 2. 16 Punkte mehr als in der Vorsaison hat der BVB geholt. Und trotzdem ist die Stimmung, naja, durchwachsen. Magdalena Austermann ist jetzt hier. Sie ist freie Sportjournalistin. Unter anderem könnt ihr sie beim ZDF Sportstudio auf den Social Media Kanälen sehen. Mit ihr will ich jetzt besprechen, was war das für eine Saison und wie kritisch sollte man denn wirklich sein? Ich würde sagen, wir legen los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Glauben Sie eigentlich, Herr van Gaal, dass fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben?
Die meisten nicht.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, Magdalena Austermann wieder hier begrüßen zu dürfen. Hi Magda.
Hallo lieber Max und hallo an alle HörerInnen. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
Ja, was meinst du, würde Niko Kovac antworten, wenn man ihn fragen würde? Glauben Sie eigentlich, dass wir, die hier die Fragen stellen, so Ahnung haben von dem, was die machen?
Ich glaube, er würde es nicht so formulieren wie den guten Mann, den wir jetzt gerade gehört haben. Aber ich glaube, innerlich würde er es schon denken. Denn ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht jetzt auch gerade in der aktuellen Saison, über die wir dann ja jetzt auch sprechen werden, ein bisschen genervt war teilweise von den Fragen, die da so von den JournalistInnen kamen.
Aber wie findest du denn Niko Kovac in der Außendarstellung? Denn ich kann vielleicht vorwegschieben, ich mag ihn total in der Außendarstellung. Ich weiß, dass sowohl Wolfsburg-Fans als auch Bayern-Fans, die haben dann ihre Beispiele, wo die Außendarstellung nicht gut war, Fiat Punto und so weiter und so fort. Und das sehe ich auch so, da hat er definitiv Fehler gemacht. Aber in allen Phasen habe ich ihn immer als einen relativ wertschätzenden Trainer erlebt, der eben schon versucht, Fragen zu beantworten und der wirklich erst, wenn die Frage zum fünften Mal kommt, sagt, also Leute, jetzt habe ich es doch wirklich oft genug beantwortet. Wie geht's dir denn mit seiner Außendarstellung?
Ich würde dir da grundsätzlich auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, er ist jetzt kein Lukas Kwasniok, der dann auch mal aus der Haut fährt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich total positiv zu sehen. Natürlich, und da werden wir ja, glaube ich, im Verlauf der Folge auch noch ein bisschen drüber sprechen, in Dortmund wünscht man sich das vielleicht auch manchmal, dass es mal einen Trainer gibt, der so ein bisschen mehr auf den Tisch haut und ein bisschen mehr Meinung raushaut. Aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, er macht das souverän. Ich glaube, die Außendarstellung von Niko Kovac ist jetzt nicht das große Problem.
Und jetzt bist du ja mittendrin im BVB-Kosmos, deswegen kannst du mir hoffentlich die Frage beantworten, wie ist denn jetzt so das Stimmungsbild? Also ich bin ja jetzt eingestiegen mit meiner Schilderung, dass ich es als durchwachsen empfinde hier von München aus. Wie siehst du es?
Es ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man jemandem die Frage stellt, wie geht's dir? Dann tendiert man ja schnell dazu zu antworten, ja, mir geht's gut und dann macht man so weiter. Mhm. Und so ist es, würde ich sagen, auch mit dem BVB aktuell. Weil natürlich, grundsätzlich ist alles in Ordnung. Ich würde sagen, man hat seine Saisonziele grundsätzlich erreicht. Champions League Quali, das ist ja immer so das Minimalziel, die wurde schon, würde ich sagen, sehr früh eingetütet. Da gab es jetzt hinten raus, eigentlich hatte man keine Zweifel mehr dran. Aber, und auch natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die Bundesliga-Saison war wirklich mit Blick auf die Punkte wahnsinnig krass. Mhm. Also ich habe nachgeschaut, es war die fünftbeste Saison in der Bundesliga-Geschichte. So gut war man zuletzt vor 7 Jahren. Das ist ja schon ein Statement. Mhm. Und auch mit Blick auf die geschossenen Tore. Es waren die drittmeisten Tore aller Bundesligisten, die beste Abwehr der Liga. Das darf man alles nicht vergessen. Aber trotzdem ist man irgendwie nicht so ganz zufrieden, denn ich glaube, letztens hat es eine Gästin bei euch im Podcast gesagt, BVB-Spiele in dieser Saison waren einfach oft öde und langweilig. Und das möchte man in Dortmund, glaube ich, nicht sehen. Dann kommt noch hinzu das frühe Pokal aus. Ich glaube, das war auch ein ganz großes Problem. Oft hatte man ja im März, April noch Pokalspiele, Highlightspiele wie in der Champions League, K.O.-Spiele. Und das war ja diese Saison auch gar nicht der Fall. Also generell die Europapokalsaison war einfach auch nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Und so ist dann die Saison am Ende echt so ein bisschen ausgetrudelt. Und ja, ich glaube, als BVB-Fan ist man dann doch froh, dass jetzt erstmal die Saison vorbei ist und es nächstes Jahr oder nächste Saison dann einen neuen Start gibt.
Ja, ich glaube auch, dass die Pokalwettbewerbe der Grund sind, warum die Stimmung eher schlecht als gut ist, weil du hast es ja gesagt, mit den Punkten, also mit den Punkten wäre man zum Beispiel 22, 23 auch Meister geworden, als es dieses unsägliche Finish gegen Mainz gab. Aber halt dieses Ausscheiden gegen Leverkusen, Lars Ricken steht noch auf der JHV und sagt, das ist der Titel, den wollen wir jetzt gewinnen. DFB-Pokal, 3 Tage später, glaube ich, 0-1 und du bist raus. Und dann auch nicht nur das Ausscheiden gegen Atalanta, so ein Spiel wie das Rückspiel, das kann ja mal passieren, auch wenn da Gregor Kobel mal einen seiner wenigen Fehler macht und Benzebaini mit der roten Karte und so weiter und so fort. Aber was, glaube ich, das nochmal so schwerer wiegend gemacht hat, war, dass man in den Spielen davor eine gute Ausgangslage für diese K.O.-Runde vergeben hat und dass man da auch manchmal so den Eindruck hatte, wisst ihr eigentlich, worum es geht? Wisst ihr, dass es vielleicht schon ein Vorteil wäre, das Rückspiel zu Hause zu haben? Und natürlich wissen das die Spieler und natürlich wusste das Niko Kovac, aber sie haben es halt nicht übersetzt bekommen in einen Fußball, der das auch irgendwie wiedergespiegelt hätte. Und ich hatte so den Eindruck, dass das so ein bisschen auch dieses Ausscheiden dann in Bergamo noch schlimmer gemacht hat, dass man sich gedacht hat, Mann, ey, wir hätten das auch einfach so einfach umgehen können mit den letzten beiden Gruppenspielen.
Ja, total. Und auch, ich meine, man hat ja auch das Hinspiel gegen Atalanta, hat man ja 2-0 gewonnen. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine super Ausgangslage für ein Champions League Rückspiel. Und ich glaube tatsächlich, also ich würde sagen, dass ich weiß noch, wie ich das Spiel vom Fernseher geguckt habe. Also da hat man sich ja wirklich nur die Hände an den Kopf gefasst beim Rückspiel.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, da war dann auch, das war ja, glaube ich, Ende Februar, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und da war dann, glaube ich, tatsächlich für viele BVB-Fans auch die Saison quasi schon gelaufen. Dann kam ja noch das Spiel gegen die Bayern direkt danach, wo man ja auch nicht schlecht gespielt hat. Es war ja dann auch wirklich knapp zum Ende hin. Und ich glaube, hätte man da jetzt gewonnen oder zumindest ein Unentschieden rausgeholt, dann wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders gewesen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, mit der Meisterschaft, auch wenn es vielleicht medial manchmal so dargestellt wurde, wirklich spannend wurde die nicht mehr. Damit hatte man eigentlich in dieser Saison nichts zu tun. Und ja, dann bleibt halt nur noch der Europapokal und da ist man dann ja leider auch rausgeflogen.
Würdest du sagen, dass die Stimmung, also wir kommen dann in die Themen, glaube ich, eher jetzt gleich noch, wenn wir dann Aspekte durchgehen, aber in die Stimmung rund um Nico Schlotterbecks Vertragsverlängerung oder eben auch Nicht-Vertragsverlängerung, das war ja quasi Peak schlechte Laune beim BVB, würde ich sagen. Und das eben, was, und das wurde eben besonders auffällig, weil es halt ein Moment war, an dem man sich normalerweise freut. Ein wichtiger Spieler sagt, hey, ich bleib nochmal beim BVB, auch wenn Nico Schlotterbeck noch dieses Aber dran packen musste, unbedingt mit der Ausstiegsklausel. Aber das war ja quasi so, also plakativer ging es ja nicht mehr, dass auch wenn der zweite Platz sehr gefestigt war und die Champions League Quali fürs nächste Jahr sehr sicher schien zu dem Zeitpunkt, dass eben einfach irgendwas nicht stimmt beim BVB. Glaubst du, Nico Schlotterbeck wurde da quasi Opfer der schlechten Stimmung, die vorher produziert wurde, durch manche wenig inspirierte Auftritte, die aber gewonnen wurden, durch eben dann das Ausscheiden in den Pokalwettbewerben? Oder glaubst du, das war nochmal so eine neue Ebene und hat dann erst zu diesem Peak der schlechten Laune geführt?
Ich würde tatsächlich sagen, es war eher Zweiteres. Also ich glaube, Nico Schlotterbeck ist einfach nochmal ein Thema für sich und das hat er sich ehrlicherweise, glaube ich, auch viel selber zu verantworten. Er ist also selber für verantwortlich, dass sich jetzt viele Fans nicht so wirklich über die Vertragsverlängerung dann am Ende gefreut haben. Die ganze Kommunikation da rundherum war einfach schlecht. Also das hat sich ja, ich weiß nicht, wann sich zuletzt eine Vertragsverlängerung so lange hingezogen hat. Das ging ja wirklich über Wochen, über Monate.
Jede bei Bayern, ehrlich gesagt, aber naja, ist ja so, Kimmich, Musiala und so weiter, hatten wir ja alles letztes Jahr. Vielleicht ist das so bei Top-Spielern und Top-Clubs.
Vielleicht. Nicht. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde, man kann es ihm ja auch grundsätzlich nicht verdenken, dass er sich Gedanken macht. Denn genau wie wir wird er sich ja auch die Situation analysiert haben und gesehen haben, okay, beim BVB spielst du Champions League, du kannst auch in der Liga immer sehr gut mitspielen, wirst die meisten deiner Spiele gewinnen, aber wie sieht's mit Titeln aus? Und Nico Schlotterbeck, der jetzt übrigens gerade brandaktuell in den DFB-Kader berufen wurde, wenig überraschend, Da überlegt man sich natürlich, möchte ich dann bei so einem Verein bleiben? Möchte ich zu einer Vereinslegende werden wie Marco Reus, der dann aber vielleicht am Ende maximal 1 bis 2 Titel gewinnt, wenn überhaupt? Oder möchte ich nochmal richtig international auch angreifen, um die Champions League spielen, um den Champions League Titel spielen? Und man kann es ihm nicht verdenken, aber es wurden immer wieder neue Deadlines kommuniziert und dann kamen Sachen an die Öffentlichkeit und der Verein soll Interesse haben, Real Madrid und ja, jetzt natürlich dann der Höhepunkt mit dieser Ausstiegsklausel wo wir jetzt ja noch nicht mal wissen, werden wir nächste Saison überhaupt noch mal im BVB-Dress sehen. Ich vermute, er wird eine gute WM spielen, dann wird vielleicht Real Madrid wieder anklopfen und dann ist er weg. Also ich glaube, um deine Frage zu beantworten, es hat schon viel reingespielt, dass die Laune rund um den Jahresstart nicht so wirklich gut war.
Also ehrlich gesagt, ich bin mir da mit Real Madrid nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob Nico Schlotterbeck nicht vielleicht überschätzt hat, wie die Nachfrage nach ihm ist. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation meinerseits. Es ist halt so, also ich finde, der BVB kann nichts anderes machen, als das Angebot annehmen, selbst wenn da eine Ausstiegsklausel drinsteckt. Weil das ist der, vielleicht ist das schon der Best Case, weil letztlich ist alles der Best Case, wo Nico Schlotterbeck sagt, ich spiele noch bei euch und dann kann man das dem Verein kaum zum Vorwurf machen. Bei Schlotterbeck verstehe ich auch, dass das eine schwierige Entscheidung für ihn ist, aber er hat sich halt letztlich um die Entscheidung herumgedrückt. Er hat halt gesagt, ich bleibe, also außer es fragt nochmal jemand an. Und dann denkt man sich so, ja toll, was ist das denn jetzt? Also das ist ja, als wärst du in der Beziehung, würdest sagen, ja hier, wo geht denn das noch hin? Und dann, ja, also erstmal bleibe ich mit dir zusammen, außer ich lerne halt noch jemanden Neuen kennen. Also.
Und was man, finde ich, auch bei ihm nicht vergessen darf, er ist ja nicht irgendein random Spieler, sondern es ist lustig, weil wie gesagt, Schlotterbeck wurde gerade jetzt kurz vor unserer Aufzeichnung für den DFB-Kader berufen. Es gab ein schönes Instagram-Video und der BVB hat drunter kommentiert, ich glaube irgendwas Richtung Glückwunsch-Lieder. Also er soll der Führungsspieler sein in Dortmund, er soll Kapitän werden und dass er dann sagt, ausgerechnet er, von dem sich, glaube ich, viele Fans erhofft haben, dass er so der neue Main Character beim BVB wird und die Mannschaft prägen wird in den kommenden Jahren, dass er so rumdruckst und sagt so, okay, wir gucken mal, vielleicht kommt noch wer Besseres. Das kann für mich kein Kapitän sein, ehrlicherweise. Und ich glaube, das sehen viele Fans so.
Ich glaube, wir sind gerade in einem deiner Aspekte gelandet, nämlich in dem, den du überschrieben hast mit Dortmund hat ein Führungsproblem. Das wird sich ja wahrscheinlich nicht nur auf Nico Schlotterbeck beziehen, aber mit ihm kann man es halt wahrscheinlich gut anfangen, diesen Aspekt. Also wie meinst du das? Auf welchen Ebenen hat Dortmund ein Führungsproblem?
Ich meine es tatsächlich vor allem auf Spielerebene. Mhm. Ich habe mir mal angeschaut, okay, wen haben wir da jetzt gerade noch in der aktuellen Saison? Auch natürlich schon ein bisschen Ausblick auf die kommenden Jahre. Und grundsätzlich finde ich, Führung habe ich jetzt erstmal gleichgesetzt mit dem Kapitänsamt tatsächlich. Und ich finde, das sollte natürlich ein Spieler sein, der sich A, mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, das ist gerade in Dortmund vielleicht auch nochmal wichtiger als bei anderen Vereinen. Mhm. Und B, sollte das ein Spieler sein, der natürlich im Idealfall auch viel spielt. Und das war, glaube ich, das große Problem beim aktuellen Kapitän Emre Can, der einfach kein Stammspieler mehr ist. Man muss natürlich sagen, auch nicht unbedingt selbst gewählt. Der Mann war viel verletzt. Er hat, glaube ich, diese Saison 9 Bundesligaspiele gemacht. Das sind für einen Kapitän dann aber auch einfach zu wenige Spiele. Und ja, dann landet man natürlich schon schnell bei Nico Schlotterbeck, und über den haben wir jetzt gerade schon gesprochen, warum er aus meiner Sicht kein geeigneter Kapitän für diesen Verein ist. Von daher frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen, wer soll das in den kommenden Jahren werden, und bin da ganz gespannt auf deinen Take zu.
Ja, naja, letztlich kannst du, finde ich, das an Nico Schlotterbeck ganz gut das Problem darstellen. Denn wenn Nico Schlotterbeck nicht Kapitän oder ein würdiger Kapitän sein sollte, ja, wer denn dann? Der einzige, finde ich, der sich qualifiziert, ist Gregor Kobel, der einfach immer da war, der immer Leistung gebracht hat, der immer so ein bisschen im Schatten von ganz vielen anderen Torhütern steht, unberechtigterweise meiner Meinung nach. Aber das wäre, also eigentlich wäre das der Kapitän, weil der wird mutmaßlich auch bleiben. Aber sogar bei Gregor Kobel ist es ja so, dass es in den letzten 1-2 Jahren immer mal wieder so Gedankenspiele gab. Ich glaube gar nicht aus dem Verein heraus, aber halt aus dem Umfeld heraus. Und die Jante Ramay-Verpflichtung unter anderem war ja quasi so fast schon so die Ankündigung, naja, das wird mal der Kobel-Nachfolger, wo man sich denkt, warum brauchen wir überhaupt einen Nachfolger für Gregor Kobel? Ist jetzt nicht so, dass der gerade 38 Jahre alt wäre, sondern ja eher 10 Jahre jünger noch. Also der wäre der Einzige, der mir einfiele, aber dann wird's halt auch schon schwierig, weil selbst jemand wie Waldemar Anton, der, glaube ich, in der Saison eine sehr gute Saison gespielt hat, aber eben halt auch eine unauffällige Saison. Ich weiß nicht, ob der das Standing hat. Das kannst du mir wiederum hoffentlich beantworten.
Ja, also ich bin natürlich auch ganz schnell bei Gregor Kobel gelandet. Ich glaube, da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, Torhüter als Kapitän, gerade mit dieser Kapitänsregel, wo man ja auch drüber diskutieren kann, wie sinnvoll die ist und wie die so umgesetzt wird, ist das natürlich die Frage. Aber ich glaube, er wäre schon jetzt so der nächste große Kandidat für diese Position. Er hat ja wirklich auch, das muss man auch sagen, war mir auch gar nicht so bewusst, ist mir jetzt nochmal klar geworden, als ich mir die Statistiken angeschaut habe, der hat ja komplett durchgespielt. Also der arme Alexander Meyer hat ja kein einziges Spiel bekommen, ja. Noch nicht mal im DFB-Pokal oder so. Er ist einfach eine Bank, sowohl seine Leistungen auf dem Platz, 15 weiße Westen jetzt auch in dieser Bundesliga-Saison, das ist geteilter Vereinsrekord, glaube ich. Und natürlich auch menschlich, glaube ich, hat er ein sehr hohes Standing in der Mannschaft. Ich finde bei ihm sehr angenehm, dass er einmal diese Führungsqualitäten, glaube ich, schon mitbringt. Aber also ich glaube, er ist schon auch ein Lautsprecher. Aber trotzdem, und das ist dann vielleicht anders als bei einem Nico Schlotterbeck, ist er so abseits des Platzes, hört man dann doch relativ wenig von ihm. Also es gab jetzt noch keine Skandale, keine Dinge, irgendwie Vertragsverlängerung. Ich bekenne mich nicht komplett zu dem Verein, das habe ich jetzt bei ihm noch nicht wahrgenommen. Natürlich gebe ich dir recht, auch bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann vor der Frage steht, okay, was mache ich jetzt noch in meiner Karriere? Ich möchte auch gern Titel gewinnen. Und dann muss man sich fragen, ob der BVB der richtige Verein ist. Aber grundsätzlich glaube ich, wäre er jetzt zumindest kurzfristig wahrscheinlich schon der geeignetste Kandidat. Und bei Waldemar Anton glaube ich tatsächlich, der läuft bei mir auch immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ich glaube, er ist schon jetzt fast so ein bisschen der heimliche Chef in der BVB-Abwehr. Und was ich sehr spannend finde, Julian Nagelsmann zum Beispiel schwärmt ja auch total von ihm. Und nicht nur von seinen Qualitäten in der Abwehr, sondern auch von seinen Qualitäten neben dem Platz. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat gesagt, Waldemar Anton kann mit allen, mit den Rappern und mit Schwiegermuttis Lieblings. Und das finde ich, zeigt ja schon ganz gut, dass er scheinbar ein sehr gutes Standing hat und vielleicht auch ein sehr guter Führungsspieler, aka Kapitän sein kann, der wirklich alle mit ins Boot holt und alle verbinden kann. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut klappt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob er sogar schon im Mannschaftsrat drin ist oder zumindest jetzt auch gerade aktuell heiß dafür diskutiert wird, aber das ist ja zumindest auch schon mal so ein erstes Indiz dafür, dass es Richtung Kapitänsbinde gehen könnte.
Ist auf Platz 10 bei gewonnenen Zweikämpfen ligaweit und damit bester Spieler im Kader. Also Nico Schlotterbeck ist da ligaweit auf Rang 22. Jetzt ist aber ja die Kapitänsfrage auch erstmal nur eine Kapitänsfrage. Also man lädt das zwar so ein bisschen ideologisch auf, aber meine Güte, also bei jedem anderen Verein, außer dem Verein, von dem man selber Anhänger ist, ist es einem völlig egal, wer da der Kapitän ist, wenn man ehrlich ist. Und auch das mit der Kapitänsregel kriegt man ja gelöst. Jetzt geht's aber ja auch darum, wer nimmt in schwierigen Phasen das Heft in die Hand und wer stabilisiert dann auch junge Spieler? Denn das ist ja die zukünftige Aufgabe für den BVB, dass man wieder mehr junge Spieler auch integrieren will ins Team. Das haben wir jetzt ja auch am Ende der Saison immer mehr gesehen, wo im Grunde alle Saisonziele, also die dann doch möglich waren, waren erreicht. Dann ging das eben auch leichter. Und die brauchen ja links und rechts von sich schon mal jemanden, an dem sie sich stützen können, wenn es eben mal schlecht läuft. Und solche Phasen gibt's immer im Fußball. Also jenseits von Kapitänsbinden, wen würdest du denn da in der Verantwortung sehen? Und hat denn da der BVB auch ein Problem oder sieht's da besser aus?
Also ich würde sagen, dass es da schon ein paar Namen gibt, die man nennen könnte. Ich musste jetzt gerade spontan an, also man denkt natürlich, würde ich sagen, direkt an die älteren Spieler im Kader. Da würde ich zum Beispiel mal einen Marcel Sabitzer auch mal hervorheben. Bei ihm könnte ich es mir ganz gut vorstellen, dass er vielleicht mal ein paar Jüngere an die Hand nimmt und sagt, hey, ich zeige euch das jetzt mal und ich nehme euch an die Hand und gebe euch vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung. Aber ja, grundsätzlich finde ich, hat man jetzt aktuell niemanden im Kader, den man da so krass irgendwie herausstellen kann. Also ich würde sagen, es würde dem BVB nicht schaden, sich da nochmal umzuschauen und zu gucken, okay, wen könnte man vielleicht sich auch noch ins Boot holen, der so ein Vorbild für die jüngeren Leute sein kann. Gerade übrigens so im Bereich der Offensive.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein Thema, dass wir da nochmal einen Unterschied haben zwischen Defensive und Offensive. Wie denkst du über so einen Joe Bellingham oder einen Felix Metscher? Also als Kapitäne taugen beide nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen hätte ich jetzt einfach mal so hier in den Raum gestellt. Hört gerne das Tribünengespräch zu Evangelikalen im Fußball, dann wisst ihr, wie ich das zumindest bei einem von beiden gemeint habe. Aber es ist ja unbestritten, dass auch Niko Kovac vor allem von Metscher ein Riesenfan ist. Also in den schlechten Phasen, in denen Metscher verletzt war, hat er es kaum geschafft, in der Pressekonferenz das nicht zu erwähnen, dass da ja auch noch jemand fehlt.
Total. Also ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie du. Fußballerisch verstehe ich sehr gut, dass man Fan von ihm ist. Ich glaube, er war schon einer der Gewinner der BVB-Saison. Man hat klar gesehen, dass er gefehlt hat, als er jetzt verletzt war. Bei ihm könnte ich es mir auch noch vorstellen, dass er Richtung Führungsspieler gehen kann. Bei Joe Bellingham habe ich das Gefühl, der muss sich gerade selber noch finden. Also die Saison war ja jetzt von ihm auch nicht so unbedingt so wahnsinnig pralle. Und ja, ich glaube, da tun wir alle gut dran, wenn wir sagen, der Junge soll sich erstmal auf sich selber fokussieren und größere Aufgaben geben wir ihm dann vielleicht in ein paar Jahren, wenn er dann noch da ist.
Und spielt es für dich eine Rolle, dass jetzt eben manche der langjährigen BVB-Spieler, also Gregor Kobel zum Beispiel, ist schon von den Stammspielern der Dienstälteste, wobei er auch schon seit 2021 da ist, also das schon war jetzt hier an der Stelle falsch gesetzt, aber dass eben ein paar andere jetzt ihre Karriere beim BVB beenden, Julian Brandt verlässt Dortmund oder eben nicht mehr so die sportliche Rolle spielen wie Emre Can, der ist noch länger im Verein als Gregor Kobel, also spielt das da noch eine Rolle bei diesem Aspekt des Führungsproblems?
Ich glaube, Julian Brandt hätte schon jemand sein können, der vielleicht auch Richtung Führungsspieler geht. Bei ihm, der war ja wirklich, auch das war mir nicht so bewusst, der war ja wirklich 7 Jahre da. Das ist ja, würde ich sagen, im Fußballzeitalter eine lange Zeit. Also er hat sich ja schon scheinbar sehr mit dem Verein auch identifiziert. Trotzdem muss ich sagen, war ich jetzt auch nicht so wahnsinnig traurig, als dann feststand, dass er geht, weil ich glaube, seine Performance war halt nie so krass stabil. Also es waren immer sehr starke Schwankungen drin und deswegen finde ich es dann auch mal vielleicht ein bisschen mutig, aber grundsätzlich auch richtig zu sagen, okay, wir beenden das dann vielleicht hier auch, war ja scheinbar auch beidseitig, dass gesagt wurde, okay, beide Parteien sind da irgendwie nicht mehr zusammengekommen. Finde ich dann auch richtig, dass man sagt, okay, wir lassen ihn ziehen. Bei Emre Can ist es natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, sein Vertrag wurde verlängert, als er verletzt war, als er sich das Kreuzband gerissen hat. Auch das ist natürlich was, das ist so ein bisschen typisch Dortmund, weil andere Vereine wären da vielleicht ein bisschen härter gewesen, hätten gesagt, okay, der ist auch nicht mehr so wahnsinnig jung. Hat auch, wenn er gesund wäre, war er jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer die erste Wahl. Und trotzdem geben wir ihm eine Vertragsverlängerung. Das ist halt, das ist typisch Dortmund. So geht man hier gerne mit verdienten Spielern auch um. Und da hat jetzt, glaube ich, auch niemand, kein BVB-Fan gesagt, das war grundlegend falsch. Das gehört dir halt einfach irgendwie zu der Identität. Und ja, wenn er dann wieder fit ist, ich wünsche es ihm natürlich total, dann glaube ich schon, dass er auch jemand sein kann, der nochmal junge Spieler an die Hand nimmt, denen zeigt, wie es in Dortmund läuft und dass er dann dem Verein auch auf jeden Fall weiterhelfen kann.
Ich meine, das ist ja auch immer so eine theoretische Diskussion mit so, wer sind so die Spieler, die vorangehen, wenn es mal schlecht läuft, weil man kann sich da die Köpfe drüber heiß diskutieren, du siehst es dann erst, wenn es mal schlecht läuft. Aber wenn wir mal auf entsprechende Spiele gucken, also wir müssen da jetzt nicht ins Detail reingehen, aber eben dieses Ausscheiden gegen Leverkusen im DFB-Pokal und dann eben die schlechte Phase in der Champions League, also damit meine ich jetzt nicht nur das Atalanta-Rückspiel, sondern eben schon vorher die beiden Niederlagen bei den Spurs, die ja wirklich nicht vor Kraft kaum laufen konnten zu diesem Zeitpunkt, und dann zu Hause gegen Inter, gegen die man auf jeden Fall mal verlieren kann. Also ich will es jetzt nicht hochdramatisieren, aber da hat man ja die gute Ausgangsposition letztlich wieder verspielt. Von wem hättest du denn in diesen Spielen mehr erwartet?
Ja, grundsätzlich glaube ich, war sowohl in den Spielen als auch durch die gesamte Saison war so die Offensive das ganz große Problem. Und ich glaube, das ist dann auch ein Sinnbild für diese Dortmund-Saison. Man kann gar nicht einen bestimmten Spieler irgendwie sowohl positiv als auch negativ, würde ich sagen, hervorheben, sondern es ist so generell die gesamte Mannschaftsleistung nach vorne hin. Also da ging offensiv einfach zu wenig. Ich glaube, in den vergangenen Jahren gab es immer mal Spieler, die sich hervorgetan haben, die wirklich die Anreize gesetzt haben. Das war jetzt zum Ende der Saison wahrscheinlich ein Maxi Bayer beispielsweise in der aktuellen Saison. Aber ansonsten muss man sagen, war das, glaube ich, im Kollektiv einfach zu wenig.
Aber hat nicht Serhou Guirassy 17 Tore geschossen und eigentlich auch, also ich verstehe total, warum man sich an ihm reiben kann. Wir haben mit Martin Rafwitt, habe ich ein Taktiksegment aufgenommen, da hat er auch nochmal erklärt, dass das halt auch einfach ganz viel damit zu tun hat, wie viel Körperspannung Spieler auf dem Spielfeld besitzen. Aber ich weiß schon, dass auch in den Spielen, die ich jetzt genannt habe, ich meine, wenn man zu null offensiv gespielt hat, ist es ja logisch, da hat jetzt auch Guirassy nicht geglänzt. Und ich weiß auch, dass man sich an ihm reiben kann, unter anderem auch, weil er ja, also jenseits des Strafraums ist er ein Bollwerk, im Strafraum reicht ein Lufthauch und er versucht den Strafstoß rauszuholen, weshalb er da manchmal auch berechtigte Strafstöße nicht kriegt. Also das sind alles natürlich Dinge, an denen kannst du dich stören als Fan und auch als Journalistin oder Journalist. Aber könnte Guirassy nicht auch so ein Fall sein, wie wir ihn jetzt wirklich schon ein paar Mal hatten beim BVB, dass der irgendwann weg ist und man dann in dem Moment auch sagt, ja, das hat einfach nicht gepasst und so weiter. Und dann spielt er woanders wahnsinnig gut und man denkt sich, krass, der hat mal beim BVB gespielt.
Ja, lustig, dass du Guirassy ansprichst. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema in Dortmund, wie man zu ihm steht. Ich glaube, da gehen die Meinungen schon auch auseinander, weil natürlich muss man sagen, er ist immer noch unser Top-Torschütze und er macht das, was er machen soll. Aber, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, er macht keinen Schritt mehr. Also er macht das, wofür man ihn verpflichtet hat. Also er verwertet die Bälle gut. Aber ich finde, wenn er im Ballbesitz ist und auch gerne schon ein bisschen vorm Strafraum, ich habe das so oft im Stadion jetzt live gesehen, er verschleppt die Bälle irgendwie oft und macht das Spiel, habe ich das Gefühl, irgendwie langsam. Und ja, man muss auch sagen, seine Werte sind schlechter als in der vergangenen Saison. Also damals hat er 43 Tore in 45 Spielen gemacht.
Was aber auch eine krasse Quote ist. Ne? Also so ähnlich muss man sein. Also,
was,
43
was
aus 45.
Diese Saison waren es 28 in 46. Vielleicht bin ich ein bisschen hart zu ihm. Wie gesagt, es sind ja immer noch gute Werte, aber, und auch da sind wir wieder bei diesem Dortmund-Aspekt, und das ist halt, glaube ich, das große Problem, warum jetzt, glaube ich, niemand so wahnsinnig traurig wäre, wenn er verkauft wird. So seine gesamte Körpersprache zum Beispiel ist irgendwie immer negativ, er kann die Leute nicht mitreißen. Dann gab es ja noch so ein paar, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, wie diesen Elfmeterstreit in Turin. Er hat einen Handschlag verweigert mit Kovac und ja, generell einfach die Körpersprache. Von daher, klar, ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich hinterher, wenn er bei einem anderen Verein ist, sagt, oh, hätte man ihn nicht vielleicht doch lieber behalten sollen. Aber ganz ehrlich, also würdest du sagen, er ist deutlich besser als beispielsweise Niklas Füllkrug?
Auf jeden Fall. Zu 1000%. Also da bin ich mir absolut sicher. Aber ich bin auch nicht so der wahnsinnig große Füllkrug-Believer, muss man dazu sagen.
Okay.
Weil ich einfach, also Niklas Füllkrug hat halt ein eindimensionales Spielerprofil. Mhm. Gib ihm den Ball im Strafraum und dann wird was passieren. Und Serhou Guirassy ist mehrdimensional. Serhou Guirassy ist auch zwischen den Linien einer der besten Spieler überhaupt. Er hat eigentlich auch ein perfektes Timing dafür, zwischen die Linien zu kommen. Es gab in der Saison zwei andere Spieler, die auf einem Level mit ihm da waren. Und die waren aber halt deutlich besser. Deswegen wird nur über die geredet. Einer ist Dennis Undorf, der andere ist Harry Kane, logischerweise. Aber ansonsten, wenn wir die beiden nicht hätten, würden wir alle darüber sprechen, boah, Guirassy, das ist ja krass, wie viel der auch vorbereitet. Wie oft er quasi früh in einem Angriff involviert ist und dann spät in einem Angriff versucht, ihn abzuschließen. Und deswegen, also ich würde dazu 100% immer auf Serhou Guirassy gehen. Ich verstehe aber auch die Argumente, die dagegen, also die man eben ihm kritisch vorhält. Ich glaube eben nur einfach, dass der ganze Spielstil vom BVB halt jemandem wie Guirassy überhaupt nicht entgegenkommt, weil der BVB seine Stabilität, die er ja hat, beste Defensive, auch nach Expected Goals Against und so weiter und so fort, die hatte ja eben daraus, nicht zu schnell nach vorne zu spielen, um es jetzt so mal zu sagen, aus dem Ballbesitz heraus eine Stabilität zu bekommen. Und das bedeutet halt, A, bekommt Guirassy eh schon mal nicht so ganz viele Risiko, lange Bälle und so weiter, mit denen er eigentlich ganz gut umgehen kann. Das haben wir bei Stuttgart gesehen. Und zum anderen ist es so, dass wenn halt ein solcher Spieler quasi in einem geringen Tempo angespielt wird und der aus sich ja selbst raus ja eh schon nicht der dynamischste Spieler ist, du hast es ja angesprochen, Körpersprache, Körperspannung, dann hat man halt den Eindruck, ja geil, der nimmt jetzt noch mehr Tempo raus. Super. Wollen wir jetzt spazieren gehen zum gegnerischen Tor? Also ich glaube, er leidet halt extrem darunter, wie Dortmund spielt. Aber wenn ich mir angucke, wie er beim VfB Stuttgart unter Sebastian Hoeneß gespielt hat und wie er in manchen Spielen gespielt hat, immer dann, wenn es ein bisschen temporeicher wird, finde ich, ist Guirassy ein absolut toller Stürmer. Wie gesagt, ich verstehe die Kritik. Ich habe nur ehrlich gesagt die Sorge, dass es halt so ist, wie wir es schon ein paar Mal hatten, dass der BVB sich trennt von einem Spieler und dann auf einmal gewinnt er woanders Titel oder schießt da wieder seine 40 Tore und dann denkt man sich, ah, vielleicht war er doch gar nicht so schlecht.
Ja, spannend. Vielleicht habe ich es eher aus der Fanperspektive betrachtet und du gehst ein bisschen mehr so ins Spielerische rein. Find ich spannend. Dann wäre jetzt so ein bisschen die Frage, wie macht man weiter? Also das heißt, also würdest du sagen, Kovac und Guirassy funktionieren dann vielleicht einfach nicht zusammen und von einem der beiden müsste man sich trennen, damit der eine strahlen kann, also damit zumindest einer von beiden strahlen kann? Oder würdest du sagen, es gibt ein Szenario, wo beide irgendwie gut zusammenarbeiten können? Ja. Und alle zufrieden sind.
Also wir haben im Vorgespräch noch über Zuspitzungen im Sportjournalismus gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt die harte Probe für mich. Also ich glaube, dass tatsächlich Guirassy, so wie der BVB aktuell spielt, immer seine Probleme haben wird beim BVB. Ich glaube allerdings auch, dass ein Spieler, der allein in der Bundesliga 17 Tore gemacht hat für den BVB, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Also klar, alles über 20 wäre herausragend gut. Ey, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass halt Guirassy eigentlich kein Problem ist für den BVB. Ich glaube, dass bei Borussia Dortmund, so wie bei Bayern übrigens auch, weil halt einfach so viel berichtet wird, führen wir immer wieder Scheindebatten, die zwar für sich genommen schon irgendwie ein Thema sind, weil es emotionalisiert die Leute und man kann gut drüber diskutieren und in den Fanforen wird es dann auch diskutiert, aber eigentlich ist es gar kein Thema. Also meine These zum BVB wäre, Guirassy ist nicht das Problem. Ich glaube, dass das Problem vom BVB das Auseinandergehen zwischen Anspruchshaltung und Potenzial, also was eigentlich möglich ist mit diesem Kader, ist. Und das kann man halt perfekt an Niko Kovac erzählen, den du ja auch mitgebracht hast, wo du ja die These ausstellst, Niko Kovac wird die BVB-Fans niemals zufriedenstellen. Und auch wenn es jetzt ein schlechter Einstieg ist für eine Diskussion, würde ich sagen, ich glaube, du hast recht. Also ich sehe das halt ganz genauso. Ich glaube, Niko Kovac hat sich ganz wenig vorzuwerfen. Natürlich macht er auch Fehler und natürlich ist er nicht der beste Trainer der Welt und der netteste Mensch. Also er ist kein unnetter Mensch, aber was ich damit sagen will, du kannst auch Niko Kovac Dinge vorwerfen, das verstehe ich total. Aber eigentlich hat Niko Kovac zu 100% seine Aufgabe erfüllt. Er hatte nur in den Pokalwettbewerben ein bisschen Pech. Vielleicht hatte er auch damit zu tun, okay, dann sagen wir, er hat zu 90% seine Aufgaben erfüllt. Und trotzdem aber bekommt er dafür nicht die Anerkennung, die vielleicht ein Edin Terzic bekommen hätte, wenn er dasselbe Ergebnis geliefert hätte. Erklär mir das mal, Magda.
Ja, er stand halt noch nie auf der Südtribüne. Was soll ich dir sagen? Also vielleicht ist das Problem.
Nur noch von da die Trainer rekrutieren. Das könnte lustig werden.
Vielleicht kann ich mich ja auch irgendwann mal qualifizieren. Ich würde dir grundsätzlich im Recht geben. Ich habe natürlich meine These wieder sehr stark zugespitzt. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele BVB-Fans diesen Satz, dass er die BVB-Fans niemals zufriedenstellen würde, auch so unterschreiben können. Man muss sagen, ich meine das auch gar nicht so negativ, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Kovac gegenüber, sondern ich glaube, es ist einfach vielleicht kein Perfect Match. Die BVB-Verantwortlichen wussten ja, was die bekommen, als die Niko Kovac verpflichtet haben. Und das ist halt nun mal einen eher defensiven Spielstil. Er hat die Defensive definitiv stabilisiert. Wir haben schon darüber gesprochen, die beste Defensive der Liga. Das ist ja auch mal was. Also das darf man auch, finde ich, nicht vergessen. Und genau das hat er umgesetzt. Und deswegen gar kein Vorwurf an Niko Kovac. Trotzdem muss man sich fragen, passt das noch so gut zusammen oder hat es überhaupt jemals so wahnsinnig gut zusammengepasst? Weil vielleicht ist in Dortmund so ein bisschen das Problem, dass man immer noch diesen Zeiten von Jürgen Klopp hinterher trauert, als er wirklich hochgepresst wurde, bis in die Sterne vom Himmel gespielt wurden, junge Spieler kamen zum Einsatz, es war einfach eine absolute Freude und ein Feuerwerk, im Stadion vor Ort zu sein und sich die Spiele anzuschauen. Und das hat man natürlich unter Kovac nicht. Und ich glaube, auch wenn immer wieder gesagt wird, man darf Trainer nicht mehr mit der Klopp-Ära vergleichen, ja. Generell Trainer vergleichen, das ist ja immer schwierig. Aber trotzdem, vielleicht ist Dortmund dann einfach ein bisschen zu emotional und wünscht sich trotzdem immer noch, dass halt anderer Fußball gespielt wird. Da muss man sich halt, glaube ich, mal zusammensetzen und halt drüber sprechen, wie es halt weitergehen soll. Ich glaube nicht, also bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube nicht, also bin ich mir fast sicher, dass ein neuer Trainer gerade überhaupt zur Debatte steht, weil dafür gibt es auch überhaupt gar keine Grundlage. Dafür sind einfach seine Werte, seine Statistiken viel zu gut, dass man sagen könnte, man rechtfertigt hier eine Trainerdiskussion. Aber es ist so ein bisschen die Frage, wie reden wir nächste Saison über dann die Saison?
Ich meine, ich will da jetzt auf gar keinen Fall so tun, als ob ich immer der größte Kovac-Verfechter gewesen wäre. Ich habe vor dieser Saison den Downfall prognostiziert. Ich habe gesagt, diesmal werden sie Rang 5 und es reicht nicht für die Champions League, weil ich eben einfach Expected Goals und so weiter mir angeguckt habe und einfach gesehen habe, wie oft man wirklich gut davon gekommen ist in der Vorsaison. Deswegen war das so. Plus, wir sprechen dann noch über das Transferfenster später noch. Das hat mich ähnlich überzeugt wie dich. Deswegen war ich eben einfach zu negativ eingestellt und dann hat mich aber Niko Kovac eines Besseren belehrt. Ich glaube halt, dass es hier eigentlich relativ einfache Fakten gibt, die aber schwer zu akzeptieren sind. Also der eine Fakt ist, Kovac, Sahin, Terzic, Rose, Favre, Stöger, Bosch, Tuchel. Die alle kamen nach Jürgen Klopp. Da waren gute Trainer mit dabei, da waren Trainer mit dabei, wo du und ich sagen würden, ist kein Wunder, dass man danach nicht mehr so wahnsinnig viel von ihnen gehört hat. Da waren Trainer mit dabei, wo man es noch nicht beurteilen kann. Edin Terzic war auf jeden Fall eine super Geschichte. Das war derjenige, der es wirklich auch geschafft hat, Kloppo-esk das Umfeld wieder hinter sich zu bringen. Ich finde die Pressekonferenzen, die er gegeben hat, zwischen dem 33. und dem 34. Spieltag und vor dem 33. Spieltag schon, die waren eine Masterclass. Das war perfekt und es ist wirklich ein Drama, dass das nicht geklappt hat damals. Das muss man einfach wirklich sagen, dass sie so gebottelt haben. Aber gut, ist halt jetzt so, können wir alle nicht mehr ändern. Aber ich würde sagen, bei dieser Range an Trainern, weil da sind ja auch ganz verschiedene Typen mit dabei gewesen, muss man dann vielleicht einfach akzeptieren, dass es sehr, sehr schwierig ist, BVB-Trainer zu sein und dass eigentlich keiner davon, nicht mal Terzic, ich meine, wir alle wissen, wie es dann auseinanderging, hat ja wirklich das erfüllt, was wir uns jetzt gerade hier so herbei wünschen. Nämlich ein Jürgen Klopp 2, obwohl wir alle wissen, das wird es nicht mehr geben. Und das ist quasi das eine, was aber, glaube ich, alle BVB-Fans auch wissen. Das ist jetzt noch nicht so neu. Und ich glaube, das zweite ist, und das ist aber der schwerer zu akzeptierende Fakt ist, dass es wahrscheinlich nur zwei Hände voll Trainer gibt weltweit, die dem BVB wirklich noch das Stückchen nach vorne bringen, was er nach vorne gehen möchte. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, in der Bundesliga, wenn du dir einen Trainer aussuchen könntest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Hoeneß und Kompany. Den beiden würden wir es zutrauen und das wäre auch so. Also wenn du Hoeneß und Kompany kriegen könntest, würde ich sagen als BVB, mach die unangenehme Entscheidung zu sagen, Kovac, vielen herzlichen Dank für alles, wir finden dich super, aber wir haben jetzt unseren neuen Liebling und dann holen wir ihn sofern. Also wenn das geht, holt euch Sebastian Hoeneß. Auf jeden Fall. Wäre toll. Und davon gibt's aber quasi aus jeder der europäischen Top-Ligen gibt's dann wahrscheinlich noch, also in der Premier League sitzen ein paar mehr, da sind es wahrscheinlich so 5, 6 Trainer, wo man sagen würde, ja, greift zu, La Liga, ehrlich gesagt schon schwieriger, weil die sind dann so ein bisschen unbekannter, die auch einen entsprechenden Spielstil spielen, der eben dann auch aufregender wäre und so weiter und so fort. Da wüsste man dann schon gar nicht, klappt das jetzt dann noch beim BVB und der Serie A? Ja, wahrscheinlich ist es dann vor allem Cesc Fabregas von Kobo. Ja, wenn du den holen kannst, der hat einen so großen Namen, der kriegt erstmal so ein bisschen Vorschusslorbeeren, hat ja mit Kobo auch eine gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist aber halt das Ungerechte, dass es halt wirklich einfach nur sehr, sehr wenige Trainer gibt, bei denen man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es funktioniert. Und dann gibt's halt ganz viele Experimente. Du kannst halt jungen Trainern eine Chance geben. Und vielleicht klappt es dann, aber eigentlich ist dafür der BVB zu groß. Eigentlich kann man sich das nicht mehr erlauben. Und dem FC Bayern ist halt jetzt ein Trainer in den Schoß gefallen. Also die können ja vor Glück kaum laufen hier in München. Das muss man ja wirklich so sagen. Also sie kommen quasi über eine Trainersuche, die mit Nagelsmann, Rangnick, Glasner startet und sie landen bei Kompanie, wo man sich auch fragt, was war eigentlich eure fußballphilosophische Frage, die dahinter stand? Ach so, nee, einfach nur irgendjemand, der trainieren kann. Okay, cool. Und das macht es aber halt schwierig für den BVB. Und deswegen glaube ich, dass du halt, wenn du etwas hast, was funktioniert, so lange daran festhalten musst, bist du ziemlich sicher die Aussicht auf was hast, wo du dir dann relativ sicher bist, das wäre jetzt eine Weiterentwicklung. Denn, und das ist der letzte Punkt, sorry, dann darfst du gleich widersprechen, ich traue Kovac in einem begrenzten Rahmen der Weiterentwicklung auch zu. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte den Eindruck, dass es jetzt dann am Ende der Rückrunde, also das Gladbach-Spiel mal ausgenommen, aber am Ende der Rückrunde, als Champions League erreicht war und als dann auch mal Inacio spielen durfte und Reggiani und so, da hatte ich den Eindruck schon, dass das einen anderen Drive hatte und dass das ein bisschen offensiver war. Und ja, wir haben auch noch das eine Schlotterbeck auf Rierson Kopfball-Gerassi-Tor gesehen gegen Werder Bremen. Also das war quasi Vintage 25-26 BVB-Tor. Aber ich finde, es war insgesamt schon ein bisschen aktiver nach vorne, nicht mehr ganz so auf Sicherheit bedacht. Deswegen, vielleicht kann das Kovac auch, wenn er von oben die Ansage bekommt, bitte, jetzt... Wir werden dich auch nicht sofort kritisieren, wenn wir mal 3-2 gewinnen statt 1-0.
Ja, ich glaube, das ist genau so ein bisschen vielleicht dann auch das Problem, oder das wird spannend sein zu beobachten, wie es dann ist, wenn halt alles wieder bei Null startet, man sich erst seine Punkte wieder erkämpfen muss. Jetzt natürlich konnte man zum Ende der Saison, das war dann vielleicht auch das Positive, dass die Saison gefühlt sehr früh vorbei war, konnte man ein bisschen rumexperimentieren, jüngere Spieler auch mal einsetzen, ein bisschen offensiver spielen. Und das wird spannend sein zu beobachten, wie das dann in der kommenden Saison sein wird. In der Champions League, wo man natürlich weiterkommen möchte. In der Bundesliga, wo man wahrscheinlich dem FC Bayern auch gerne wieder einen möglichst spannenden Titelkampf liefern möchte. Ob er sich das dann traut, das zu machen. Und wie dann auch die Absprachen sind mit den BVB-Bossen. Weil natürlich in Dortmund der Medienrummel ist auch immer wahnsinnig, wenn du da mal nur ein Spiel verlierst oder unentschieden spielst oder auch so ein bisschen sinnbildlich, das Hinspiel gegen Bremen zum Beispiel, da Dortmund 1-0 geführt und in der Pause wurde trotzdem gepfiffen. Also es ist auch manchmal schwierig, die Fans und auch alle drumherum irgendwie zufriedenzustellen und im Endeffekt ist es ein Ergebnissport und ich glaube, wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen und aber man hat trotzdem vielleicht auch Ansätze erkannt, so wie das ja jetzt in den letzten Spielen auch der Fall war, da waren ja auch nicht unbedingt alle Ergebnisse so wahnsinnig super. Da bin ich dann einfach gespannt, wie dann darauf reagiert wird, aber ich muss wirklich sagen, ich hätte einfach mal Bock darauf, dass da mal ein bisschen was ausprobiert wird, weil ob wir jetzt nächste Saison Titel gewinnen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, was es halt definitiv braucht, ist einfach, dass so die Euphorie mal wieder ein bisschen mehr entfacht wird und das, glaube ich, könnte schon passieren, wenn Kovac mal ein bisschen was anderes ausprobiert, nach vorne ein bisschen mehr macht. Weil ich glaube, dann holst du die Leute auch wieder auf deine Seite und dann wird auch nicht über Kovac diskutiert.
Ja, das ist natürlich wahr. Also, und es ist natürlich auch wahr, dass es halt immer wieder diese Spiele gab mit sehr wenigen Schüssen. Also, wenn du nach Expected Goals gehst, dann gab es nur 7 Spiele von einem Wert kleiner als 1. Und das ist zwar jetzt nicht perfekt für einen Vizemeister, aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn du dir die Niederlagen und Unentschieden anguckst, gegen wen hat der BVB Punkte verloren, dann sind da nur St. Pauli und HSV bei den Unentschieden und Borussia Mönchengladbach, jetzt eben am 32. Spieltag, bei den Niederlagen mit dabei, von Teams, wo du eben Punkte hast liegen lassen, von Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und was war immer das Problem vom BVB? Die untere Tabellenhälfte. Da hat man immer die wahnsinnig vielen Punkte liegen gelassen. Also deswegen ist das quasi insgesamt dann schon eine Verbesserung, auf jeden Fall, muss man sagen. Aber es gab halt auch 2, 4, 6, 8, 9 Spiele, in denen man weniger als 10 Schüsse abgegeben hat aufs gegnerische Tor.
Und auch generell würde ich sagen, BVB-Spiele waren in dieser Saison wahnsinnig eng. Also es gab, glaube ich, 10 Bundesligaspiele, die man mit nur einem Tor Unterschied gewonnen hat.
Ja, das stimmt.
Klar, man kann sagen, die 3 Punkte wurden eingefahren. Ich habe ja gerade noch gesagt, Fußball ist ein Ergebnissport. Von daher alles gut, aber natürlich hättest du diese stabile Defensive nicht gehabt, dann wäre das teilweise auch ganz anders geendet. Und auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass man mal ein bisschen mehr Ruhe hat und der Puls nicht ganz so hoch ist bei Dortmund-Spielen.
Aber was glaubst du denn, das eine ist ja quasi, was man sich selbst wünscht für den Verein. Was glaubst du denn, wird jetzt passieren im Sommer mit Kovac? Und also ich meine, wir müssen jetzt nicht so tun, wahrscheinlich Kovac wird Trainer bleiben. Aber glaubst du denn, dass tatsächlich die Analyse innerhalb des Vereins auch so ist, wie wir sie jetzt gerade treffen?
Sehr gute Frage. Man sieht ja immer nur das, was so nach außen kommuniziert wird. Und da würde ich sagen, das sind alle wunschlos glücklich gefühlt, also könnte ich mir vorstellen, weil eben diese Statistiken halt einfach gut sind. Also gerade mit Blick auf die Bundesliga war das ja wirklich einfach sehr zufriedenstellend. Da wäre man wahrscheinlich in einigen anderen Saisons auch Meister geworden. Man hatte jetzt halt leider einfach diese übermächtigen Bayern, die halt einfach nicht bezwingbar waren. Aber ja, ich glaube schon, dass vielleicht intern ähnlich diskutiert wird, wie wir es jetzt hier machen. Trotzdem, glaube ich, werden sie definitiv zu dem Schluss kommen, dass am Trainer nicht gerüttelt wird. Ich bin gespannt, was vielleicht auch Niko Kovac ihnen so für die nächste Saison vorlegt, was so sein Plan ist. Mhm. Vielleicht wird ihm das, was er jetzt zum Ende der Saison gezeigt hat, auch überzeugt haben und er wird sagen, Leute, auf dem Transfermarkt, ich hätte gern ein paar Offensivleute. Mhm. Und dann wird man hoffentlich da zuschlagen auf dem Transfermarkt.
Ich meine, es gab ja schon Zeiten, in denen auch Niko Kovac aus seinem stabilen Fußball heraus trotzdem einen guten Offensivfußball gespielt hat. Also das war jetzt nie berauschend und vielleicht auch nicht mehr ganz State of the Art. Das ist natürlich auch noch so ein kleines Problem. Also eins der allerschlechtesten Spiele dieser Saison war gegen den VfB Stuttgart und von denen wurdest du halt richtig hergespielt und klar, wir können jetzt Kaderposition gegen Kaderposition vergleichen und die VfB-Fans würden alle sagen, ja, wir gewinnen da 11-0 in der Kaderqualität. Ich glaube, die BVB-Fans sehen es aber ein bisschen anders und denken sich dann so, warum können die so einen Fußball spielen und wir nicht? Also das ist natürlich, ich verstehe, dass es dieses Problem gibt und da wird auch wahrscheinlich Niko Kovac nie der innovativste Trainer sein, weil er eben einfach von der Defensive her denkt, dass er ist quasi wie Thomas Tuchel, bei dem ist das auch so. Aber du kannst auch damit erfolgreichen, auch Offensivfußball spielen. Also bei Monaco hatte er diese Phasen, bei Eintracht Frankfurt definitiv auch. Und was war da quasi das richtige Rezept bei Eintracht Frankfurt? Richtig gute Offensivspieler. Drei Stück waren es vor allem. Und die hat er dann schon so in Szene gesetzt, wie sie es gebraucht haben. Also da ist vielleicht was möglich, aber das bringt uns ja, wir haben letztlich indirekt jetzt dann schon immer wieder über deinen zweiten Aspekt nämlich gesprochen. Du hast geschrieben, der BVB ist der FC Arsenal der Bundesliga. Und das kannst du ja, sorry, nicht damit gemeint haben, dass sie jetzt Meister geworden wären. Zum ersten Mal seit 22 Jahren. Glückwunsch dazu. Sondern wie hast du es denn gemeint?
Ja, das ist sicherlich meine clickbaitigste These. natürlich fehlt uns der Meistertitel und den Champions-League-Titel spielen wir ja leider auch nicht mehr mit. Ich meine natürlich die Standardsituation. Denn dort hat der BVB eine ganz neue Stärke entdeckt, was man jetzt hier in Dortmund auch nicht so unbedingt kannte oder gewohnt war. Und zwar vor allem nach Ecken. Und ich glaube, das hat ja Arsenal vor allem auch berühmt gemacht. Und das Kuriose ist ja, dass es vor allem seit Anfang des Jahres sehr gut mit den Standards läuft. Also viele Tore fallen nach Ecken. Ich glaube, Dortmund ist auch so das standardgefährlichste Team der Liga, zumindest nach Ecken. Mhm, genau. Und das Kuriose an der Geschichte ist ja, dass der BVB im Januar seinen Spezialtrainer entlassen hat und gefühlt seitdem läuft's irgendwie gut. Keine Ahnung warum. Aber das ist mir aufgefallen und deswegen wollte ich es gerne als Aspekt heute mitbringen.
Und hast du aber auch den Eindruck, dass man da deutlich sichtbar was anderes macht? Denn Standards ist so ein bisschen das Problem. Es gibt eine Reihe von Standards, aber eigentlich sind es nicht genügend Datenpunkte, dass du da so wirklich, also das ist jetzt quasi wirklich, dass so statistische Ausreißer quasi rausgenommen werden. Das heißt, du kannst auch so ein bisschen Pech haben. Also ich guck mal hier, der BVB hatte 129 Schüsse aus Standardsituationen in dieser Bundesliga-Saison. Und das ist nicht nichts, das sagt schon was, aber wahrscheinlich so, dass das statistisch valide würde, bräuchtest du eigentlich 300, 400, 500, damit du so die Signifikanz ein bisschen rauskriegst. Also hat sich denn auch sichtbar was verändert, wäre jetzt meine Frage in der Rückrunde dann.
Ich glaube, Dortmund hat sich so ein bisschen diesem Trend angepasst, den es ja jetzt aktuell im Fußball auch gibt, den Arsenal ja auch ziemlich prägt, nämlich dass die Ecken sehr eng vors Tor kommen und vor allem Metscher war dafür prädestiniert, dass er den Torwart so ein bisschen behindert hat, natürlich immer noch im Rahmen, dass es nicht geahndet wurde vom Schiedsrichter. Und ich glaube, das hat der BVB schon geändert und ist damit einfach wahnsinnig erfolgreich. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, also mir tun die Torhüter ehrlicherweise manchmal dann auch leid, das ist ja auch ein sehr viel diskutiertes Thema, diese Eckballvarianten, ob man da nicht ein bisschen härter auch durchgreifen müsste. Aber als BVB-Fan sage ich natürlich hoffentlich nicht. Denn ich glaube, das ist so das, was mir auffällt. Und dann, was mir auch noch aufgefallen ist, und da kannst du mir vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen, weil ich vermute, dass du da noch ein bisschen mehr Ahnung einfach hast als ich. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, der BVB holt deutlich mehr Ecken auch raus. Also ich glaube, wir bekommen deutlich mehr Chancen, überhaupt Eckballtore zu machen, weil es halt mehr Ecken gibt. Und da fände ich mal spannend von dir zu erfahren, ob du das auch so wahrnimmst und vielleicht auch eine Erklärung hast, wie sie das schaffen.
Es ist so fürchterlich, weil früher wäre ich jetzt einfach auf fbref.com gegangen, beziehungsweise ich wäre es schon gewesen und hätte dir direkt die Eckenzahl rausgesucht. Jetzt muss ich das hier so nebenher mir zusammensuchen von verschiedenen Seiten, aber ich werde es hinkriegen. Ja, guck mal, hier haben wir doch, das hat doch jetzt geklappt. Die inaccurate, also Corners pro Spiel und also Ecken pro Spiel, die man vergeben, es sind 5,4 insgesamt. Es ist nicht wahnsinnig viel mehr als andere Teams, aber was mir auch aufgefallen ist in dieser Saison, und das ist so ein bisschen so ein Trend, die Teams sind relativ gut geworden in Strafraumverteidigung, auch weil so viele Fünferketten aufgestellt werden, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir schon mehr Schüsse gesehen aus der Distanz. Und mein Eindruck ist, und das kommt, glaube ich, auch von Arsenal, die das ja auch machen, dass eben heutzutage auch deshalb aus der Distanz dann doch wieder ein bisschen öfter geschossen wird als früher, weil früher hat man gesagt, vermeide diesen Schuss, einfach viel zu niedrige Expected Goals, der geht nie rein, das ist ineffizient. Ich habe den Eindruck, jetzt nimmt es wieder ein bisschen zu, weil du eben bei einem guten Schuss eine Ecke rausholst damit. Also wenn der Schuss platziert ist, kann ihn der Torhüter nicht festhalten und dann gibt es eine Ecke. Und das würde ich sagen, ist definitiv so ein BVB-Thema. Also da kann ich mich schon an ein paar Situationen erinnern, wo man eben den Angriff nicht ausspielt, sondern halt mal draufballert. Also der plakativste Spieler ist da, glaube ich, Sabitzer. Wenn der genervt ist oder es nicht läuft, dann nimmt er ehrlicherweise auch manchmal den Schuss zu viel. Aber ja, ich glaube, daher kommt das. Wie gesagt, statistisch gesehen sind es jetzt gar nicht so viel mehr Ecken als andere. Bayern hat da mehr, wobei Bayern ist so ein Outlier, weil die halt so viele Schüsse einfach pro Spiel haben. Das ist eigentlich fast logisch, dass es da auch Ecken raus gibt. Aber zum Beispiel Hoffenheim und Stuttgart sind in der Statistik auch sehr gut. Und das sind ja auch so Teams, die einfach häufig zum Abschluss kommen und dann hast du eben auch häufig eine Ecke.
Ja, krass. Ja, dann war das wahrscheinlich vor allem subjektives Empfinden von mir. Ich weiß, ich war bei einem Spiel im Stadion, ich glaube gegen Köln. Da gab es, glaube ich, 13 oder 14 Ecken für Dortmund. Also das war schon immens. Aber dann gab es wahrscheinlich auch andere Spiele, da war das nicht so krass.
Das ist ja eine der erstaunlichsten Statistiken, ehrlicherweise, in dieser Saison, die aber vielleicht halt auch darauf hinweist, dass halt Statistiken nicht mehr alles sind. Der BVB ist nach Schüssen pro Spiel ist mal auf Rang 8 in der Liga. Das ist total krass. Irre. Man hat eine so gute Offensive und noch eine bessere Defensive, aber man ist da insgesamt 210 Schüsse hinter dem FC Bayern, bei 445, die Dortmund hat. Also fast, also Bayern hat quasi fast 50% mehr Schüsse als Dortmund. Und selbst wenn wir sagen, okay, Bayern, die nehmen wir raus, Leipzig ist da auf Rang 2 mit 537, das heißt eben auch eben 190 mehr als der BVB. Trotzdem ist es aber kein Thema, weil offensichtlich die Schüsse, die sich der BVB nimmt, ja dann ganz gute sind, sonst hätte man ja nicht so viele Tore erzielt. Aber ja, gut, irgendwann werden die Torhüter im 5-Meter-Raum nicht mehr bedrängt werden dürfen. Jetzt nach der Arsenal-West Ham-Entscheidung, glaube ich, wird das eher schneller kommen als langsam und dann ändert sich das auch alles wieder ein bisschen. Du hast aber noch einen weiteren Punkt mitgebracht und da haben wir vorhin auch schon mal so indirekt drüber gesprochen, denn deine Erklärung für das Ausscheiden in den Wettbewerben liegt auch nicht nur an dem, was man auf dem Platz gemacht hat, sondern vielleicht auch an den Menschen, die auf der Ersatzbank nebendran saßen?
Absolut. Also meine These in diese Richtung ist, dass die Qualität in der Kaderbreite nicht für drei Wettbewerbe reicht. Ich glaube, auch hier würde ich wieder stark differenzieren zwischen der Defensive und der Offensive. Ich würde sagen, defensiv war das total in Ordnung. Da konntest du dann schon auch nochmal, wenn er denn fit war, einen Niklas Süle beispielsweise von der Bank bringen. In der Offensive sah es anders aus. Guirassy so als einzigen Stoßstürmer in dieser Saison, der, haben wir ja gerade auch schon ausführlich drüber gesprochen, nicht so gut war wie in der Spielzeit davor, aber natürlich trotzdem seine Tore gemacht hat. Aber ich glaube, und da war auch so das große Problem in dieser Saison, dass viele Mittelspieler einfach nicht gut waren. Also ich würde sagen, Bellingham, Sabitzer, auch ein Julian Brandt, die waren einfach nicht durchweg gut.
Man kann, glaube ich, von Führungsspielerkandidaten von
genau. Korrekt. Und ich glaube, man kann von Glück sprechen, dass es keine wahnsinnig verletzungsgeplagte Saison war für den BVB, denn ich glaube, sonst hätte es wirklich düster ausgesehen. Und dann landet man halt eben bei der Bank. Und da ist es halt einfach so, dass man nicht solche Leute von der Bank bringen kann, wie beispielsweise der FC Bayern München, der dann ja wirklich nochmal gefühlt eine zweite A-Elf irgendwie aufstellen kann. Und wenn dann natürlich immer alle 2 bis 3 Tage in englischen Wochen die gleichen Spieler irgendwie ran müssen, dann finde ich, ist es auch relativ klar, dass es irgendwann dünn wird und dann halt einfach nicht mehr reicht. Dann auch die Spieler, die halt immer spielen, auch mal schlechte Tage haben. Und ich glaube, das war im Endeffekt so ein bisschen der Domino-Effekt, der dann vielleicht auch die Europa League-Saison so ein bisschen gekostet hat.
Champions League, meinst du?
Champions League, ja. Europapokal. So.
Genau, was war ja beim Europapokal. Wir haben beide gestern das Finale gesehen, glaube ich. Ja. Deswegen sind wir davon noch abgelenkt. Also ich verstehe den Punkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Aspekt, wo ich am deutlichsten nicht widersprechen will. Ich will dir gar nicht widersprechen. Du bist beim BVB viel tiefer drin. Aber wo ich quasi so Gegenargumente hätte. Denn also der BVB hatte 26 Spieler im Kader. Das ist der drittkleinste der Liga und der kleinste war berühmterweise der vom FC Bayern. Und auch beim FC Bayern würde ich aber sagen, also das ist halt jetzt ein anderes Niveau, aber dass die quasi nicht übers Halbfinale hinausgekommen sind, hat halt auch damit zu tun, dass halt die A11 top, top, top ist und eben auch im europäischen Vergleich top, top, top ist, aber dass da eben durch Verletzungen vor allem von Spielern, die auf der Ersatzbank sonst saßen, eben mit jeder Einwechslung der FC Bayern ein bisschen schlechter wurde, während halt Paris ja schon mal, na, ich will jetzt nicht sagen, wen sie alles eingewechselt haben, aber man hat's ja gesehen, das waren einfach absolute Kaliber. Und das habe ich mir aber nochmal rausgesucht, wer kam denn beim BVB am häufigsten von der Bank jetzt in der Liga? Und da habe ich bei 21 Einwechslungen Fabio Silva, 20 Einwechslungen Kane Chukwuemeka, 13 Einwechslungen Karim Adeyemi, 12 Joe Bellingham, Julian Brandt. Okay, und dann kommt erst Salih Özcan. Aber willst du mir echt erzählen, dass diese 5 Spieler, die ich genannt habe, dass die keine Qualität haben. Eigentlich gab es doch schon öfter die Spiele, gerade in der Liga, wo ein Gegner gut mitgehalten hat mit dem BVB, wo es eben dieses knappe 1:0 war, das der BVB halt immer hatte, das alle so genervt hat in der Hinrunde. Und dann haben sie aber solche Spieler eingewechselt, vor allem Karim Adeyemi. Man dachte, sie ist so toll, jetzt können sie auch noch kontern. Super, dann lassen wir es halt. Und ich meine, gegen den VfB Stuttgart zum Beispiel hat man so ja auch ein Spiel gewonnen. Also ich habe ja vorhin die Stuttgart-Spiele so herangezogen, aber mit dem Punkt davon gefahren ist man ja trotzdem in der Nachspielzeit.
Ja, also natürlich grundsätzlich auch erstmal, wenn man die Namen hört, würde ich auch sagen, das ist doch wahnsinnige Qualität. Ich würde auch sagen, beispielsweise bei Karim Adeyemi, auch wenn er wahrscheinlich mit seiner eigenen persönlichen Saison auch nicht so wahnsinnig zufrieden ist, vor allem mit seiner Rückrunde, gerade die Hinrunde, da war er ja wirklich noch einer der konstantesten Spieler im Angriff. In der Rückrunde war er dann schon eher einer der Verlierer und war, glaube ich, auch nur 6-mal in der Startelf. Aber du hast es schon gesagt, wenn man ihn von der Bank bringt, hat er dann ja doch noch viele Tore gemacht. Er zählt, glaube ich, trotzdem auch zu den besten Torschützen im Team. Mhm. Also bei ihm würde ich sagen, würde ich die Aussage vielleicht mal einklammern. Aber bei einem Chukwuemeka zum Beispiel, ich glaube, da hat man sich doch mehr versprochen. Also ich glaube, dass er grundsätzlich die Qualität mitbringt, aber diese Saison hat er die aus meiner Sicht einfach noch nicht so hundertprozentig gezeigt. Ja, und es ist auch so ein bisschen die Frage, möchte man, ist ein Kani Chukwuemeka, ist das ein Spieler, den man überhaupt von der Bank bringen möchte, oder sollte das nicht eigentlich auch über einen Startelf-Spieler sein?
Okay, fair.
Aber da hat er, glaube ich, aktuell einfach noch Fitnessprobleme. Also das muss ja einen Grund haben, dass er nie von Anfang an spielt. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird bei ihm.
Und welche Verantwortung würdest du da Niko Kovac geben? Also wir wissen es natürlich von außen nicht. Also trainiert Chukwuemeka schlecht? Hat er schlechte Fitnesswerte? Mhm. Ist er verletzungsanfällig, wenn er zu viel belastet wird? Oder ist es halt so, dass Niko Kovac einfach nicht gerne rotiert? So sieht's ja von außen hin eigentlich aus.
Ich glaube, ich würde Niko Kovac in dem Fall gar nicht so den Riesenvorwurf machen, denn er sieht die Jungs ja im Training und wird sehen, wie deren Fitnesszustand ist. Und wenn er bei einem Chukwuemeka halt sagt, ich traue dem halt jetzt noch gerade noch keine 90 Minuten zu, dann finde ich es auch total in Ordnung, ihn von der Bank zu bringen. Ich glaube, dann muss man sich vielleicht dann doch eher nochmal die Transfers anschauen, die da getätigt wurden.
Also die Transfers für die Ersatzbank dann quasi, oder meinst du jetzt für die, also insgesamt?
Für den generellen Kader einfach.
Ja, okay, ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf gucken. Aber ich will noch nicht weg von diesem Einwechselthema, weil es ist definitiv nur ein Randthema dieser Saison. Aber ich bin da nämlich selber auch so hin und her gerissen. Also du hast ja mit allem recht, was du sagst, und ich habe genügend BVB-Fans in meinem Umfeld, dass ich quasi diesen Frust auch schon mitbekommen hätte. Und auch daher kam ja die Freude, dass dann Reggiani irgendwann einfach mal gespielt hat und Inacio spielen durfte. Mensch, das war auch einfach richtig schön erfrischend, endlich mal andere Leute zu sehen und eben vor allem junge Spieler zu sehen, bei denen man ja immer noch ein bisschen mehr Hoffnung hat. Da könnte jetzt auch was Großes draus werden aus diesem Spieler. Auf der anderen Seite aber ist die Bilanz des BVBs ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also in den absoluten Topspielen, also jetzt Atalanta zum Beispiel, da war es ja nicht so, da hat ja die beste damals verfügbare Elf hat gespielt. Und gegen Leverkusen im DFB-Pokal hat er ja auch nicht durchrotiert. Das heißt, eigentlich müsste man ja quasi diese Schwäche der Kaderbreite vor allem in den Spielen danach sehen, oder? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Also müsste man sagen, was war denn nach den Champions-League-Spielen? Ach, da haben sie immer Punkte liegen lassen. Ja gut, da war halt quasi dann die Spieler, die dann quasi hätten gewinnen müssen gegen Augsburg und wie sie alle heißen, die haben es halt nicht gebracht. Aber das war ja eigentlich nicht das Problem in dieser Saison, oder?
Nee, das stimmt schon. Also wir haben ja jetzt schon viel auch über das Atalanta-Spiel gesprochen. Da kam ja dann wenige Tage später das Bayern-Spiel.
Das war gut.
Was wollte ich gerade sagen, was ja wirklich nicht schlecht war. Trotzdem ist die Frage auch da, vielleicht bin ich zu hart, aber mich würde es natürlich schon interessieren, was gewesen wäre, hätte man da jetzt mal komplett durchrotieren können. Also hätte man dann vielleicht sogar das Spiel gegen die Bayern gewinnen können oder wäre es ähnlich ausgegangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Punkt, dass ich halt sage, wenn halt immer alle 2 bis 3 Tage die gleichen Spieler spielen, natürlich sind die irgendwann platt und
ja, klar. Die haben alle Club-WM und so weiter, sie haben wahnsinnig viele Minuten im Bein, das sehe ich auch schon so. Ich muss sagen, also das ist jetzt ein total blödes Argument, aber als Neutraler darf ich es machen, bei BVB-Fans würde man jetzt gleich schreien, aber ehrlich gesagt, da hatte man mit dem Spielplan auch einfach wahnsinnig Pech. Ich finde, so ehrlich muss man sein. Also, dass du gegen Leverkusen zweimal nacheinander spielst, okay, deswegen musst du nicht ausscheiden, aber glücklich ist es nicht. Aber gerade dann diese Spiele gegen Tottenham und Inter, du gewinnst zu Hause gegen St. Pauli irgendwie 3-2, dann eben auswärts Tottenham, auswärts Union Berlin und dann zu Hause Inter. Also wirklich dann an der alten Försterei auch noch spielen zu müssen. Und da aber gewinnt der BVB 3-0. Das hätte ich vor der Saison, hättest du mir gesagt, ey, die spielen zwei wichtige Spiele in der Champions League bei den Spurs und gegen Inter und dazwischen gegen Union. Was tippst du auf Union? Hätte ich gesagt, auf jeden Fall unentschieden oder Sieg Union. Nee.
Das war ja auch in der Vergangenheit immer genau. So. Also ich würde sagen, normalerweise, auch das finde ich irgendwie spannend. Ich frage mich, ob vor der vergangenen Saison irgendwie der Fokus ein bisschen anders gesetzt wurde, dass gesagt wurde, okay, wir fokussieren uns jetzt wirklich stark auf die Bundesliga, weil normalerweise war es so, du hast in der Champions League irgendwie gegen einen starken Gegner mitgehalten, vielleicht sogar gewonnen. Alle waren happy und dann kam irgendwie Union, Mainz, Köln, keine Ahnung, und man hat das Spiel verloren. Und das war halt diese Saison definitiv anders.
Und in der Rückrunde war es dann nämlich auch so. Du machst dieses Superspiel gegen Atalanta zu Hause, dann spielst du in Leipzig 2-2, das war dieses Last-Minute 2-2, das war echt ein schwieriges Spiel. Hinten raus hätte man aber vielleicht sogar noch das 3-2 machen können, wenn Silva einfach den Sprint durchzieht. Dann dieses fürchterliche Spiel bei Atalanta und dann kommen aber eben die Bayern und man wird nicht abgeschossen, sondern es ist halt eben dieses 2-3 von vorhin. Also das war auch, das, wie gesagt, es ist ein total doofes Argument, aber wenn das vom Spielplan ein bisschen anders gewesen wäre, wer weiß, wie das dann gelaufen wäre. Und das ist halt genau das Schwierige an dieser Saison beim BVB, dass man immer diese wer weiß und Konjunktivargumente führt, die ja auch wahnsinnig nerven. Also deswegen versuche ich ja so viel statistisch zu belegen, damit man so ein bisschen rauskommt aus diesem Was-wäre-wenn-Dings. Aber man landet halt doch immer letztlich da. Und das betrifft ja auch Transfers und Transferstrategien. Und da gibt's ganz interessante Entwicklungen für die nächste Saison. Wenn wir jetzt aber erstmal auf diese Saison blicken, dann kommst du zu nicht dem besten Transferzeugnis, hätte ich jetzt mal gesagt, für den BVB.
So ist es. Ich würde sogar sagen, dass die Transfersaison 2025-26 eine der schlechtesten der vergangenen Jahre war. Und wenn du magst, es sind ja zum Glück nicht so, oder was heißt zum Glück, zum Glück für die heutige Folge, es sind ja nicht ganz so viele Namen, die verpflichtet wurden. Vielleicht können wir einfach mal alle schnell einmal durchgehen.
Sehr gerne, klar.
Genau, es ging los. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Transfer, über den sich total viele gefreut haben, auch aus emotionalen Gründen. Joe Bellingham. Der Name Bellingham ist natürlich in Dortmund sehr stark verknüpft. Ich würde sagen, mit seinem Bruder Jude ging es jetzt am Ende dann auch nicht so wahnsinnig krass positiv auseinander, aber er hat ja sehr gute Leistungen gebracht. Es war halt so eine klassische Dortmund-Entdeckung. Und Joe Bellingham hat sich, obwohl er gesagt hat, er möchte sich quasi sein eigenes Standing aufbauen, er möchte nicht im Schatten seines Bruders spielen, hat er sich dann auch für einen Transfer zum BVB entschieden. Auch das muss man sicherlich, kann man sicherlich diskutieren. Genau, und laut Transfermarkt hat er 30,5 Millionen Euro Ablöse gekostet, was natürlich schon eine Hausnummer ist, würde ich sagen. Natürlich in der heutigen Fußballwelt teurer geht's immer, aber es ist natürlich schon, es ist natürlich schon eine Nummer. Ich habe mal gesehen, Leipzig ist vielleicht auch ein bisschen gemeines Beispiel, aber hat für Jan Diomande nur 20 Millionen gezahlt und wir alle wissen, wie dieser Mann eingeschlagen hat. Und das muss man halt leider einfach sagen, ist bei Joe Bellingham aktuell noch nicht passiert. Vielleicht war der Schritt aus der zweiten englischen Liga zum BVB in die Bundesliga, wo man natürlich auch gerne um Titel mitspielen möchte, vielleicht war der dann doch ein bisschen zu groß. Ich würde auch tatsächlich dieses Thema, er ist im Schatten seines Bruders und hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, die man an ihn hat, möchte ich, glaube ich, bei ihm auch überhaupt nicht unterschätzen. Und er hat in dieser Saison einfach noch nicht das gezeigt, was er, glaube ich, kann. Ich glaube schon, dass er eine Qualität mitbringt. Ich habe mal geschaut und ihn verglichen mit ein paar anderen Spielern aus der Bundesliga, die auf einer ähnlichen Position spielen wie er, beispielsweise Leipzigs Xaver Schlager oder auch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Und da sieht man einfach, dass beide wirklich deutlich besser waren als er. Vor allem die Offensivstatistiken, muss man sagen, sehen bei Bellingham da aktuell noch schrecklich aus. Also er macht relativ wenig nach vorne und das sieht man dann auch in seinen X-Goals und seinen X-Assists. Also das war aktuell wirklich noch nicht so das, was man, glaube ich, von ihm erwartet. Oder wie hast du ihn gesehen?
Also bei Expected Goals, da liegt er selbst im Kader nur auf Rang 15. Und genau, bei den Expected Assists finde ich ihn jetzt gerade gar nicht. Ah ja, da liegt er auch auf Rang 15. Na, das war ja einfach. Hätte ich ja einfach raten können. Und in der Liga auf Rang 205 bei den Assists und bei den Expected Goals auf Rang 227. Aber meine Frage wäre da an dich, soll er denn überhaupt offensiv so sehr in Erscheinung treten? Ich hatte immer den Eindruck, dass das genau der Unterschied zu Jude ist, dass er eben nicht so viel mit nach vorne geht und die berühmte eher Holding Six ist, als eben quasi die Six, die zur Acht wird, wenn man einen hohen Ballbesitz hat. Also ist das überhaupt das Anforderungsprofil an ihn?
Ich glaube, würde die Offensive in Dortmund jetzt gerade schon wunderbar funktionieren, da würde ich sagen, nein. Also es ist schon in Ordnung, dass er da dann doch eher sich vielleicht ein bisschen defensiver orientiert. Aber natürlich ist es, glaube ich, in Dortmund so, dadurch, dass die Offensive halt gerade nun mal das eher größere Problem ist als die Defensive, dass man sich dann natürlich wünscht, dass da jeder irgendwie ein bisschen mitarbeitet. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen unfair für ihn, ihm das dann auch noch auf seine Schultern zu lasten. Er ist ja jetzt eh gerade erst neu dabei. Aber grundsätzlich natürlich würde man sich freuen, wenn er da auch mal ein paar offensive Ansätze zeigt.
Und wie findest du seine Entwicklung innerhalb der Saison? Gab es da eine? Also und ich meine, es gab natürlich diesen plakativen Moment nach dem 3:3 bei St. Pauli. War es nicht sogar der erste Spieltag schon? Das war
genau. Ja, ging direkt super los.
Genau, wo ja dann auch bekannt wurde, wie ja beim BVB alles bekannt wurde, einfach zu viele JournalistInnen unterwegs im Umfeld, dass eben dann auch die Familie von Bellingham jetzt nicht so happy war und in die Kabine wollte und Kovac damit konfrontieren wollte, was für einen Fußball er da spielen lässt und dass das schlecht sei für Bellingham. Das ist ja der unglücklichst mögliche Start. Also du verlierst eben diese Führung gegen St. Pauli, da ja auch mit roter Karte und so weiter und so fort, aber willst nicht in das Spiel nochmal zu genau reingehen. Und man könnte ja aber auch sagen, und wenn ich mir hier so die Statistiken angucke von ihm, dann vor allem von den Spielen jetzt dann im Frühjahr, gab es da nicht auch eine positive Entwicklung und könnte man dann nicht vielleicht auch hoffen, dass er wenn er auf dem Niveau jetzt weitermachen würde, wie er aus der Saison rausgegangen ist, wärst du dann zufriedener mit ihm?
Ja, definitiv. Also ich glaube auch tatsächlich, diese ganze Nummer mit seiner Family hatte ich ehrlicherweise schon wieder verdrängt. Aber dass es natürlich ihm auch gut tut, dass es auch da ein bisschen ruhiger geworden ist. Und ich habe das Gefühl, natürlich hat man immer noch einen starken Fokus auf ihn und guckt sich seine Leistung an. Aber ich glaube, das war zu Saisonbeginn halt einfach ganz, ganz anders. Vielleicht hatte man auch zu hohe Erwartungen, weil er kam nun mal aus der zweiten englischen Liga. Das darf man auch nicht vergessen. Er ist noch ein junger Spieler. Und alleine, wenn man sich jetzt auch die Einsatzzeiten anschaut Richtung Ende der Saison, dann, also am Anfang war er wirklich, deswegen hat sich die Familie ja auch beschwert, kam er wirklich nur zu Kurzeinsätzen maximal. Und jetzt sehe ich hier, spielt er 90 Minuten, 76 Minuten. Also der ist ja schon, ich sag mal, gehört zum Stammpersonal und macht seine Sache mittlerweile, würde ich schon sagen, ordentlicher. Und ich glaube, würde er daran nächste Saison anknüpfen, wären alle in Dortmund dann auch schon ein bisschen zufriedener mit ihm, definitiv.
Das heißt quasi bei dem Top-Transfer, also Dortmund hat ja immer einen 30-Millionen-Transfer pro Transferperiode mit dabei in den letzten Jahren gehabt, müssen wir sagen, für die Saison noch nicht perfekt, aber vielleicht könnte in der nächsten Saison die Entwicklung kommen, die man sich von ihm erwartet. Was ist denn dann?
Definitiv.
Was ist denn dann mit, wollen wir mit Fabio Silva weitermachen? Oder?
Ja, sehr gerne. Das ist natürlich, also das war ja auch ein Transfer, den, glaube ich, viele auch am Anfang nicht so hundertprozentig verstanden haben, denn Fabio Silva wurde ja quasi verletzt verpflichtet, muss man so sagen. Und er musste stark Rückstände aufholen. Auch das, würde ich sagen, zieht sich ja bis heute auch so ein bisschen durch. Also er kommt ja bis heute vor allem zu Kurzeinsätzen. Ab und an steht er auch mal in der Startelf, aber er ist schon, du hattest ihn ja vorhin auch angesprochen, als jemand, der von der Bank auch häufiger kam. Er ist, würde ich sagen, aktuell eher noch ein Bankspieler. Und ich muss sagen, ich habe mich immer gefreut, wenn ich gesehen habe, dass er in der Startelf steht oder auch von der Bank kam, weil ich finde, er hat schon nochmal ganz neue Anreize nach vorne gesetzt und er hat seine Qualität flackerte da auf jeden Fall durch. Ja, also auch bei ihm würde ich sagen, sind die Aussichten nicht schlecht. Ich glaube, wenn sich sein, auch bei ihm generell der Gesundheitszustand, der Fitnesszustand verbessert, und es für 90 Minuten dann irgendwann reicht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er ein Spieler ist, der der Mannschaft helfen kann.
Aber hat er dich auch überzeugt, wenn er in der Startelf stand? Weil ich muss sagen, bei mir hat so die Begeisterung ein bisschen für ihn nachgelassen, ehrlicherweise. Weil ich fand immer, wenn er eingewechselt wird, dann hat er oft nochmal so neue Impulse gesetzt. Und du hast auch so gemerkt, jetzt ist nochmal jemand drin, der auch ein bisschen, auch mal zwischen den Linien ein bisschen wuselt, der einfach die Gegner stresst, auch mal zu Abschlüssen kommt. Aber immer dann, und dann dachte man sich, Mensch, den müsste er mal von Anfang an spielen lassen. Und das dachte sich Niko Kovac auch und hat ihn dann von Anfang an spielen lassen. Und dann war es wieder so ein Spiel, wo man 60 Minuten sehr wenig gesehen hat und sich gedacht hat,
Ja, also wie du sagst, es ist am Anfang, als er noch neu war und unbekannter war ja für Dortmunder, da hat man definitiv gesehen und da haben, glaube ich, diese Ansätze, die er gezeigt hat, haben, glaube ich, alle begeistert. Und gerade wenn er von Anfang an reinkommt, zeigt er das aber irgendwie nicht. Und ja, also ich glaube, er ist auch ein bisschen Sinnbild für viele Dortmund-Spieler einfach in dieser Saison. Ansätze sind da, es gibt gute Spiele, es gibt schlechtere Spiele, aber es ist bisher noch sehr wenig konstant. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall etwas, was sich nächste Saison ändern müsste.
Ja, vor allem, weil bei Silva kommt dann, glaube ich, noch mit dazu. Also der war halt einfach richtig teuer und du hast dir was von ihm erwartet. Und das, was er jetzt gebracht hat, war etwas, was du von einem guten Jugendspieler auch bekommst. Nach Einwechslung ein bisschen Wirbel machen, so eine Handvoll Tore schießen. Ich glaube, es war nicht mal eine Handvolle, waren es nicht sogar weniger, müsste ich gerade nochmal nachgucken. Ich erinnere mich jetzt zumindest nicht an so viele Tore von ihm.
Nee.
Und eben für ein bisschen, genau, zwei Tore waren es am Ende. Und Assists sind es tatsächlich, ja gut, immerhin 6 gewesen. Also das war dann ein bisschen besser. Aber das kriegst du halt von einem guten Jugendspieler, den du irgendwie integrierst, kannst du zumindest die 2 Tore, kannst du auch kriegen. Und ich glaube, daher kommt so ein bisschen der Frust. Plus, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere, war er ja selber dann auch öffentlich unzufrieden mit seiner Rolle. Und dann ging es so ein bisschen auseinander. Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung hatte ich zumindest den Eindruck. Oder erinnere ich mich da gerade falsch?
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe ihn tatsächlich jetzt ja auch als einen, abseits des Platzes, eher als einen ruhigen Spieler irgendwie im Kopf. Aber vielleicht habe ich den Medienbericht auch verpasst.
Nee, du bist auf jeden Fall näher drin. Ich habe auch das Problem, dass ich zu viele Bundesligisten verfolge. Ich verhaue dann wirklich auch manchmal Sachen. Okay, also dann streichen wir das einfach. Aber ja, aber das heißt, was würdest du dann quasi für so ein Fazit dann ziehen? Wie gut ist dieser Transfer aufgegangen?
Wenn ich es jetzt meiner Schulnote ausdrücken müsste, würde ich es aktuell noch bei einer 3 verorten. Also so ein bisschen, ja, befriedigend, aber eher vielleicht sogar 3-. Ja, also ich verstehe schon, warum man ihn geholt hat und ich freue mich total, ihn nächste Saison zu sehen, aber bisher kann man mit ihm auch noch nicht zufrieden sein, das muss man einfach so sagen. Also alleine die Einsatzzeiten, alleine was dann auch dabei rausgesprungen ist, du hast ja auch gerade gesagt, 2 Tore, 6 Assists, das ist einfach noch nicht das, was man sich von einem Transfer, der ja dann doch auch einiges gekostet hat, erhofft.
Mhm. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also diese Berichte über unzufriedenen Fabio Silva, die gab es im Trainingslager in Marbella, aber Grundlage dafür war, dass er zumindest einem Mitspieler gegenüber Unzufriedenheit geäußert haben soll. Okay. Also wenn das jetzt schon Kritik ist, dann tut mir jetzt auch wirklich leid, dass das bei mir hängen geblieben ist. So ein Quatsch. Okay, also das streichen wir einfach. Er hat nichts gesagt dazu. Gut, machen wir weiter.
Ja, bei meinem nächsten Spieler, Max, müssten wir uns nochmal ganz kurz darüber einig werden, wie wir ihn aussprechen wollen.
Jetzt habe ich extra es nicht anmoderiert.
Ja, Ich habe das schon gemerkt, du hast es zu mir geschoben.
Ja, ist es jetzt ja. Nicht Kauto?
Kauto, okay, wir nennen, ja, ich weiß es
ich
nicht.
Ich dachte, also der BVB hätte es so selbst kommuniziert. Ja, und weil er in einem Aussprachevideo das O ein bisschen verschluckt hat, kam es halt
genau,
zu dem
Jan
Kaut.
Bei uns im ZDF, bei der Aussprachedatenbank, ist es ein bisschen anders, aber wir nennen ihn einfach Kauto, okay?
Für mich fein.
Perfekt. Genau, Jan Kauto wurde ja nach seiner Leihe im Sommer dann auch fest verpflichtet. Auch er hat 20 Millionen gekostet, was jetzt auch nicht wenig ist. Und bei ihm muss man sagen, auch er ist sein Geld, würde ich sagen, aktuell noch nicht so wirklich wert. Er hatte Ende des letzten Jahres mal eine ganz gute Phase. Aktuell würde ich aber sagen, kommt er einfach an dem sehr starken, wir haben bisher, glaube ich, noch gar nicht über ihn gesprochen, an dem sehr starken Julian Riasson noch nicht vorbei und sitzt deshalb viel auch auf der Bank. Und ich sag mal, also du verpflichtest ja eigentlich keinen Spieler für 20 Millionen, damit der vorrangig auf der Bank sitzt. Von daher würde ich auch sagen, kurz und knapp, mit ihm kann man bisher auch noch nicht wirklich zufrieden sein.
Hat nicht mal 1000 Minuten in der Bundesliga gemacht. Krass. Es waren nur 999. Das ist kein Witz.
Der Arme, die Minute hätte man ihm auch nochmal gönnen können.
Aber wirklich, ey, Frechheit. Wobei, Nachspielzeiten werden da nicht mitgezählt bei den Minuten. Das ist sein Pech, sein Verhängnis.
Ja, stimmt. Okay.
Dann kommen wir zu Kani Chukwuemeka, über den haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Du bist nicht ganz so zufrieden mit ihm.
Nee, ich bin hart, wie du merkst. Auch er war ausgeliehen vorher und wurde dann im Sommer fest verpflichtet. Bisschen günstiger als Kauto. 18 Millionen soll er gekostet haben. Und ja, man muss sagen, auch bei ihm ist so das große, ist, glaube ich, wirklich das große Thema seine Fitness. Haben wir gerade ja auch schon angesprochen. Er spielte nur 32 Minuten im Schnitt. Das ist natürlich wenig. Und durfte auch nur 10-mal von Beginn ran. Und auch bei ihm, vielleicht gehen da unsere Meinungen ein bisschen auseinander, aber ich würde sagen, also ich bin noch nicht so happy mit ihm.
Nee, sehe ich ganz genauso. Ich finde es nur so interessant, dass wir jetzt mehrmals beim Thema Fitness gelandet sind, weil genau da hat ja Kovac echt einiges umgebaut zu dieser Saison hin. Also er kam ja quasi, um Champions League zu erreichen, hat er erreicht, dann wurde Vertrag verlängert und ganz offenbar hat er auch dann gesagt, na gut, dann will ich jetzt aber ein paar hier Dinge ändern. Und da kam unter anderem Georg Schulz, der Ex-Fitnesschef von Rasenballsport Leipzig, der eben so bei Leistungssteuerung und solchen Themen eben der Taktgeber sein soll. Mhm. Plus es kam auch noch ein Ernährungsexperte vom VfL Bochum, ein Regenerations- und Schlafexpertin, Anna West, kam von dem, die schon bei der Club-WM mit dabei war. Also eigentlich hat man ja genau in diesem Punkt versucht, besser zu werden. Und in Summe ist der BVB ja auch ein Team, das viel läuft, das viel sprintet. Aber anscheinend ist es doch irgendwie noch ein Thema mit der Fitness?
Ja, das ist ein guter Punkt und eine gute Frage. Mir ist es jetzt ehrlicherweise vor allem bei Leuten natürlich aufgefallen, die halt neu ins Team kamen. Mhm. Und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie schnell kann man da so einen Fitnessrückstand aufholen? Mhm. Wie gesagt, bei einem Fabio Silva, der ja erstmal verletzt in Dortmund ankam, ist es vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Bei Chukwuemeka, ehrlicherweise auch bisschen unerklärlich, woher das kommt, weil grundsätzlich würde ich sagen, ist das Thema Fitness in Dortmund jetzt eigentlich nicht so ein Riesenproblem, aber du hast recht, wir haben schon viel heute drüber gesprochen.
Ja, und gleichzeitig ist es lustig, weil vielleicht braucht es auch einfach immer irgend so ein Thema. Früher haben wir doch immer über die Verletzungen gesprochen. Mhm. Da wurde drüber geredet, ob das Problem ist, dass man diesen Hybridrasen hat, auf dem sie trainieren und deswegen die ganzen Knieverletzungen. Und dann haben sie ja auch schon wild ausgetauscht. Und jetzt haben wir mal eine Saison, wo verletzungstechnisch es halbwegs ruhig ist, also quasi so in einem Normal war es war. Und schon kommen wir zwei Schlauköpfe und machen ein Fitnessthema auf. Aber ich finde es interessant, weil Kovac gilt schon auch als jemand, der quasi, also Fitness ist die Grundlage bei ihm. Und zumindest nicht bei allen hat das verfangen. Aber bei einem, also einem kann man das wirklich nicht zum Vorwurf machen. Und das ist Daniel Svensson.
Nee, überhaupt nicht. Er war ja quasi wirklich schon fast so das Schnäppchen des Sommers. 6,5 Millionen Ablöse soll er gekostet haben. Auch bei ihm, ihn konnte man vorletzte Saison auch schon sehen. Er wurde nämlich auch nach einer Leihe fest verpflichtet. In der Hinrunde muss man wirklich sagen, überragend. Da hat er ja auch wirklich fast durchgespielt. Jetzt in der Rückrunde würde ich das überragend auch eher mal wieder in Klammern stellen. Der Mann ist ein absoluter Läufer. Also bei ihm, du hast es schon angesprochen, er hat keine Fitnessprobleme. Da ist halt so ein bisschen die Frage, ich glaube, man würde sich nach vorne auch von ihm mehr wünschen, so wie bei so vielen im Kader. Aber hinten würde ich sagen, macht er seine Sache durchaus ordentlich.
Mhm. Absolut. Also hat er die viertmeisten Minuten gespielt. Mhm. Im Kader, also Svensson, ja, vor allem, ich glaube, Svensson ist auch so ein prototypischer Niko Kovac-Spieler. Der macht genau das, was Niko Kovac möchte. Er haut sich voll rein, er geht die Wege, die er gehen muss, und er macht aber relativ wenige Fehler. Das ist dann so ein Unterschied zum Beispiel zu jemand wie, ich weiß nicht, Rami Benzebaini, der eigentlich so statistisch gesehen eine ganz tolle Saison gespielt hat, aber er hat halt so selten gespielt. Warum hat er so selten gespielt? Ich kann es jetzt nur interpretieren, meiner Meinung nach, weil er halt so viele Fehler immer wieder mit drin hat, und Kovac, der braucht Vertrauen zu Spielern, damit sie bei ihm spielen. Und das ist, glaube ich, und Svensson hatte dieses Vertrauen definitiv.
Yes, definitiv. Dann habe ich noch einen Spieler auf meiner Liste, Aaron Anselmino. Mhm. Wir müssen leider in der Vergangenheitsform von ihm sprechen, denn es ist ein bisschen sinnbildlich für die Saison. Er war ja eine Leihgabe vom FC Chelsea, und ich würde sagen, man war mit seinem Debüt wirklich sehr zufrieden, und ich glaube, man hätte ihn auch wirklich gerne behalten. Also ich glaube, das war wirklich eine Verpflichtung, mit der man sehr zufrieden war, und schwupps sagt Chelsea, nö, wir holen den jetzt zurück, nur um ihn dann wieder zu verleihen zu einem anderen Verein. Also absolut absurd. Also ich glaube, bei ihm ist es super schade. Es gab ja auch dieses Video, dass er selber auch total traurig war, dass er wieder gehen musste. Also er scheint sich auch sehr wohl gefühlt zu haben. Ihn hätte ich gerne wirklich noch länger im BVB-Trikot gesehen, und sein Weggang hat wirklich ein bisschen geschmerzt, würde ich sagen.
Das heißt, wir kommen dann dein Fazit ist, es ist eine der schlechtesten Transferbewegungen im Sommer gewesen der letzten Jahre. Gilt das auch für kommende Jahre? Weil wenn ich mir das jetzt nochmal so vor Augen führe, bei Bellingham haben wir gesagt, na, kam dann irgendwann rein, vielleicht nächstes Jahr. Bei Fabio Silva kamen wir beide zum Schluss, also für das Geld dann eher schwierig. Kauto ist ja gar nicht so ein richtiger Neuzugang, aber hat kaum gespielt. Das ist definitiv ein Problem, wenn du da so viel Geld auf der Bank sitzen kannst. Damit können wir auch Chukwuemeka quasi schon mal in diese Akte reinlegen. Und Svensson war aber quasi ein absoluter Stil, kam ja auch quasi, also gehört quasi nur so halb noch in dieses Transferfenster mit rein. Aber das hat absolut gut geklappt. Und bei Anselmino, das ist halt einfach, ey, diese Multiclub-Ownership. Kacke, die nervt einfach und macht den Fußball nicht besser, aber das ist nochmal was komplett anderes. Viel Spaß, Xabi Alonso, bei Chelsea. Aber würdest du quasi bei diesem Urteil bleiben, und warum, was hat dir quasi bei anderen Transferperioden besser gefallen, oder was hat denn jetzt eigentlich in diesem Sommer gefehlt?
Ja, erstmal muss man ja sagen, natürlich war der Sommer schon das Problem, aber man hätte natürlich auch im Winter nochmal sagen können, wir schlagen jetzt nochmal zu, und da kam ja wirklich gar nichts. Also da war der Einzige, der jetzt bei Transfermarkt gelistet war, war Luca Reggiani, aber der ja quasi nur hochgezogen wurde, der mit einem Profivertrag ausgestattet wurde. Ansonsten war der Winter ja komplett mau.
Ja.
Ich habe mir die vergangenen Transferperioden nochmal angeschaut. Auch hier ist der Blick vielleicht ein bisschen hart, weil auch, glaube ich, die Spieler, die damals verpflichtet wurden, ein bisschen, glaube ich, auch gebraucht haben, um einzuschlagen. Aber wenn man da jetzt die Namen liest, dann muss man sagen, sind es schon einfach andere Kaliber, würde ich sagen.
Mhm. Ja, klar. So, Gerassi, Anton Beyer halt in der letzten Saison plus Groß hat man ja damals noch mit zurückgeholt. Davor dann Metscher, Sabitzer, Füllkrug. Ich verstehe, wo du herkommst. Ich verstehe deine Argumentation. Aber damit sind wir ja quasi bei eigentlich dem, ja, jetzt nicht letzten, weil man könnte über den BVB ewig sprechen, aber dem letzten richtig großen Thema gelandet, was wir noch nicht besprochen haben, nämlich alles, was sich ja an der Spitze des Vereins verändert hat. Sebastian Kehl, Lars Ricken, jetzt Nils Ole Boog, der als Kehl-Nachfolger gekommen ist. Wie würdest du denn jetzt auch mit ein bisschen Wochenabstand zu dem im März oder wann das alles war, wo es passiert ist, wie würdest du denn jetzt darüber urteilen und das zusammenfassen und bewerten?
Ich glaube, es hat sich schon lange ja auch angedeutet, dass es mit Kehl nicht mehr so wahnsinnig lange weitergehen wird. Auch da gab es ja diverse Medienberichte, zu welchen Vereinen er angeblich auch schon wechseln soll. Ich glaube, der HSV war ja sehr hoch im Kurs und ich glaube, es war dann ja auch kurioserweise so, dass nach einem HSV-Spiel, wo er dann, glaube ich, auch schon gar nicht mehr auf der Tribüne war, dann am nächsten Tag gesagt wurde, okay, BVB und Sebastian Kehl beenden ihre Zusammenarbeit. Mhm. Ich glaube, ich habe noch so in der Erinnerung, dass ich den Zeitpunkt, glaube ich, ein bisschen komisch fand von der Trennung. Ich glaube, man hätte das vielleicht auch sauberer jetzt im Sommer einfach machen können, weil ich glaube, so wahnsinnig viel konnte jetzt ein Bog noch nicht machen. Natürlich wird er sich schon umgehört haben. Man hat ja auch schon gelesen, an welchen Spielern Dortmund angeblich dran sein soll. Ich glaube, es war auch unglücklich, das war ja für Nico Schlotterbeck scheinbar ein großes Problem, dass es da in diese Phase gefallen ist, wo es bei Schlotterbeck in Richtung Entscheidung ging. Aber grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich schon, dass es der richtige Schritt war, sich von Kehl zu trennen und mal ein neues Gesicht in den Verein zu holen, der zwar auch natürlich sich mit dem BVB identifiziert, so wie man sich das auch wünscht. Es gibt ja ganz offen zu, dass er BVB-Fan ist und das quasi so sein Traumjob ist. Er konnte ja Elversberg auch wirklich nur zum BVB verlassen.
Weil er diese Klausel für den BVB hatte. Also er ist quasi genau. Der Anti-Schlotterbeck. Er hat quasi die Klausel, ich darf nur zum BVB wechseln.
Ja, genau. Mhm. Nimm dir ein Beispiel, Schlotterbeck. genau. Und ich glaube, ich finde es sehr angenehm, weil das ist natürlich auch ein absolutes BVB-Thema, dass man viele Leute hat, die absoluten Stallgeruch haben, die ihre Position so, ne, nimmt man es vermeintlich wahr, nur haben, weil sie mal sehr gute BVB-Spieler waren. Und das ist jetzt natürlich ganz anders. Von daher finde ich die Verpflichtung von ihm total, total richtig.
Mhm. Und das bringt uns nämlich zu so einem weiteren Thema, was wichtig war beim BVB, nämlich die Einbindung von Jugendspielern. Der BVB hat eine gute Jugendarbeit, muss man so sagen, basiert ehrlicherweise inzwischen so wie die vom FC Bayern zu großen Teilen auch darauf, dass man junge Spieler kauft, wenn sie 16 sind, 15, 16 und dann kommen sie. Also das sind jetzt nicht alles Leute, die in der Nordstadt aufgewachsen sind und da das Spielen gelernt haben, aber so ist es eben einfach heutzutage. Und gleichzeitig fällt aber auf, wir haben jetzt quasi die Ausnahmen mit Inacio und Kaba wurde auch hochgezogen, Reggiani im Winter. Das sind jetzt die ersten Spieler, über die man sich mal so freuen konnte, die es nach oben geschafft haben. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Spielern, für die war irgendwie immer die Decke zu gläsern. Die sind da dran gestoßen und vor allem zwei Namen wurden da diskutiert in der Saison, nämlich Cole Campbell und Julien Duranville, die ja auch mal suspendiert wurden vor einem Spiel, weil sie zu spät gekommen sind. In den Sphären, wo ich so unterwegs bin mit BVB-Fans, wurde das ganz viel Niko Kovac zum Vorwurf gemacht. Also jetzt nicht, dass die zu spät gekommen sind, so, das ist dann schon okay, die zu suspendieren, aber dass die eben so wenige Minuten bekommen haben und dass sie dann letztlich verliehen werden mussten, wenn man so will, wobei ich glaube, Kjell Wädchen war jetzt noch nicht eingeplant, der wurde ja auch zu Bochum verliehen vor der Saison, aber das sind eben so alles so Spieler, wo man sich gewünscht hätte, Mensch, gib ihnen doch eine Chance und vielleicht in der Saison, wo halt beim FC Bayern dann auf einmal Lennart Kahl auftaucht, verstehe ich dann auch, warum das quasi nochmal besonders eine Diskussion wird. Ist es für dich denn auch ein Thema, dass manche Talente gar nicht so richtig zum Zug gekommen sind in dieser Saison?
Ich glaube, es ist schon ein Thema. Ich glaube, das ist auch eines der meist diskutierte Thema so rund um den BVB. Ich habe es auch bei euch im Forum gelesen, dass das wirklich ein großes Thema dort war. Und auch da hat man sich so ein bisschen die Frage gestellt, ist das wirklich ein Problem von Niko Kovac, also ist das wirklich ein Problem, was man jetzt Niko Kovac anlasten kann? Oder ist vielleicht die Jugendarbeit von Dortmund dann doch irgendwie schlechter geworden in den vergangenen Jahren? Weil die Frage ist ja klar, könnte man jetzt einem Niko Kovac vorhalten, er setzt die Spieler zu wenig ein? Und natürlich muss man sagen, brauchen Spieler Spielpraxis, um dann auch besser werden zu können. Aber die Frage ist ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie haben denn die Spieler eingeschlagen, die jetzt verliehen wurden?
Ja, genau.
Und ich glaube beispielsweise Kjell Wädchen habe ich jetzt gerade im Kopf, der ja bei Bochum gespielt hat. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, die wollen den, also ich weiß nicht, ob das überhaupt mal zur Debatte stand, aber die wollen jetzt, also ich glaube, der kommt jetzt erstmal wieder zurück zum BVB, weil die, glaube ich, die Leihe mit ihm nicht verlängern.
Mhm, Genau.
Ich hoffe, ich bin da jetzt richtig informiert.
Cole Campbell hat quasi gar nicht gespielt bei Hoffenheim.
Genau.
Bei Dürrenwil war es besser bei Basel, aber jetzt auch nicht so. Also ich glaube, ein paar hundert Minuten, hatte relativ viele Einsätze. Ja, genau, insgesamt waren es 750 Minuten. Also könnte ja auch an den Spielern gelegen haben, dass sie den Sprung nicht geschafft haben.
Total, genau. Und das ist halt eben die große Frage, die man sich dann vielleicht in Dortmund auch stellen muss. Haben uns vielleicht mittlerweile einige andere Jugendabteilungen, wie beispielsweise der FC Bayern, aber natürlich auch andere, sind die uns einfach ein paar Schritte voraus, und was können wir ändern? Weil ich würde nicht nur sagen, dass das ein Problem von Niko Kovac ist, weil ich meine, er sieht, ich glaube, die dürfen ja schon auch öfter mal mittrainieren. Mhm. Er wird die sich im Training angeschaut haben, und wenn er halt urteilt und sagt, die sind noch nicht so weit, dann finde ich, muss man ihm da auch dann das Vertrauen schenken.
Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, also beim FC Bayern hätten die jetzt nicht das Glück gehabt, Lennart Kahl und noch zwei, drei andere gehabt zu haben, dann hättest du genau dieselbe Diskussion führen können. Die halbe zweite und dritte Liga ist mit Bayern Nachwuchsspielern ausgestattet, die es halt nicht ins erste Team bei Bayern geschafft haben. Und vielleicht ist das auch die Konsequenz, wenn du dir Spieler holst, die eben erst im Jugendalter zum BVB wechseln, eben mit 15, 16. Ich meine, zum Beispiel kam ja Dürrenwil, der kam ja von Anderlecht 2023 zum BVB, und dann wechselt er ja zum BVB, weil ihm gesagt wird, guck mal, hier vor der gelben Wand, da wirst du mal spielen, und wenn du dich anstrengst und du wirst der nächste Jadon Sancho oder der nächste Jude Bellingham, wir legen dir auch keine Steine in den Weg, wenn dann Real Madrid klopft, aber vorher wirst du mit uns deutscher Meister. Also so holst du ja diese Spieler. Und vielleicht ist dann auch einfach die Leidensfähigkeit geringer bei solchen Spielern, denen ja auch von den Beratern und ihrem Umfeld wahrscheinlich eher gesagt wird, ja, der Trainer ist ein Depp, dass er dich nicht aufstellt, hier beim BVB geht's nicht weiter, die haben dich angelogen, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell Spielzeit für dich bekommen, was auch nicht komplett falsch ist, weil du hast auch nur ein kurzes Zeitfenster als junger Spieler, um quasi reinzukommen in den Profifußball. Aber vielleicht ist das noch ein bisschen stärker da eben bei Spielern, die erst später zum Verein gekommen sind, und vielleicht, ehrlicherweise, ich finde, dass das der FC Bayern schon auch merkt. Diese Saison ist die krasse Ausnahme, aber halt einfach nur, weil der weise Mann vom Tegernsee einen Riegel vorgeschoben hat vor Transfers und gesagt hat, mach das mit den jungen Spielern, und weil es halt Kompany dann gemacht hat. Und weil es aber halt auch ging, weil es nicht ganz so schlimm war, wenn da einer von denen mal nicht jeden Pass hinbekommen hat, weil sie haben schon 3-0 geführt, als eingewechselt wurde. Das ist halt eine Luxussituation. Vielleicht ist das
ja
ganz normal.
Ich glaube auch, das Thema Nachwuchsarbeit ist tatsächlich wahrscheinlich eher ein deutsches Problem. Ich glaube, da gibt's ja auch schon diverse Dokus beispielsweise auch drüber, was in anderen Ländern besser läuft. Die Frage ist, brauchst vielleicht dann nochmal eine Zwischenstation von der U19, bevor es dann halt in den Profikader geht. Von daher würde ich sagen, natürlich ist es beim BVB ein großes Thema, und ich glaube, alle hätten sich gewünscht, dass man wieder mehr Jugendspieler einsetzt, aber ich meine, wenn die halt einfach nicht gut genug sind, das hätte dann am Ende, glaube ich, auch niemanden zufriedengestellt. Von daher würde ich sagen, ist das jetzt wirklich Niko Kovac nicht so wahnsinnig krass anzukreiden.
Hm. Und das lenkt aber ja interessanterweise den Blick schon nach vorne, weil bei dem, was jetzt schon bekannt ist für die nächste Saison, erstmal, das ist schon nicht ganz so BVB-typisch, ganz cool. Also es gab mal zwar einmal dieses, das war ja das Nico Schulz-Julian Brandt-Transferfenster, das war ganz früh bekannt, aber ansonsten dauert es meistens ein bisschen länger. Wenn man sich so anguckt, wer da kommt, dann ist es ja eigentlich genau das, was man sich auch so ein bisschen wünscht, nämlich Spieler, bei denen wir alle eigentlich gar nicht so genau sagen können, wie gut oder schlecht sind die, weil sie kommen halt aus anderen Ligen, sie sind noch relativ jung, wir sehen dann letztlich nur ein Preisschild und denken uns, oh, ein Gadou von Salzburg für 20 Millionen, das muss ein richtig guter Innenverteidiger sein. Ob es wirklich ist, werden wir erst nächste Saison feststellen. Aber glaubst du, also das sind jetzt keine Nils Ole Boek-Transfers, das wäre ja Quatsch. Er war natürlich involviert, aber die hat er nicht eingeleitet. Aber ist das vielleicht auch der Switch gewesen von einer Transferstrategie, wie Sebastian Kehl sie verfolgen wollte, hin zu eher das, was Lars Ricken haben will, oder überinterpretiere ich das?
Du meinst auch, dass generell jetzt quasi früher beispielsweise auch angefangen wird und dass Spieler früher verpflichtet wird oder wie meinst du es?
Ja, und dass du eben, du holst jetzt eben einfach ein Prates von Cruzeiro und ein Lerma von Independiente, wobei das war glaube ich schon länger klar, ne? Das ist jetzt kein, müsste ich nochmal selber nachgucken. Mhm. Aber das sind ja schon, das sind ja Spieler wie Lotterielose. Das kann quasi ein totaler Stil sein, so jemanden nach Europa zu holen. Kann aber halt auch natürlich einer von vielen Spielern werden, der es dann nicht geschafft hat. Das kann man eben einfach noch schwerer vorhersagen, als wenn du zum Beispiel den 15. Gladbacher zum BVB holst.
Genau, ich glaube schon, dass das jetzt wieder so ein Switch ist. Und ich finde den Switch aber gut. Ich glaube, er geht halt wieder so ein bisschen mehr zu den Roots irgendwie zurück, so wie man das aus Dortmund auch kennt, vielleicht eher unbekanntere Leute zu holen und die dann im Idealfall halt zu Stars aufzubauen. Natürlich ist das eine sehr risikoreiche Strategie, aber ich muss auch sagen, ich habe da langsam keine Lust mehr drauf, den 15. Gladbacher zu holen oder dem, weiß ich nicht, welchem Verein seinen Stürmer wegzuschnappen aus der Bundesliga. Also ich finde das gut, dass es da ein paar Änderungen gibt und dass man vielleicht jetzt wieder ein bisschen mutiger wird, auch junge Spieler verpflichtet. Ich glaube, ja, zum Beispiel auch Kenneth Eichhorn soll ja auch im Gespräch sein, der wirklich noch sehr jung ist. Und die dann halt aufzubauen und bekannt zu machen, ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Strategie.
Und kommt man dann am Ende von so einer langen Saison, die ja auch mit der Club-WM schon begann, also das ist ja auch noch so ein bisschen ungerecht, dadurch, dass die Bayern so durch die Liga gepflügt sind, hat niemand mehr drüber gesprochen, wie wenig Vorbereitung eigentlich der BVB und Bayern hatten. Und vielleicht war das ja auch einer der Gründe, warum der BVB so diesen dunklen Herbst hatte, in dem es halt nicht immer schön war zuzugucken, indem er dann die Spiele doch gewonnen hat. Also muss man dann am Ende dieser Saison dann nicht vielleicht doch eigentlich zu einem relativ positiven Fazit kommen? Denn in den Nebentönen und in den Nebenschauplätzen und in der Haltungsnote, da gibt's nicht die Bestnoten. Aber in allem anderen doch irgendwie schon, oder bin ich da jetzt so positiv?
Nee, also grundsätzlich, wie gesagt, wenn man sich die komplette Saison anschaut und vor allem die Bundesliga-Saison, dann würde ich schon sagen, kann man zufrieden sein. Ich glaube halt, dass diese Europapokalsaison, das ist schon etwas, was man nicht unterschätzen darf, dass das auch etwas ist, was die Leute hier in der Stadt halt mitreißt und was wirklich eine Saison zu einer richtig coolen Saison gemacht hat. Und das gab's halt jetzt diese Saison nicht. Von daher würde ich sagen, ja, man kann grundsätzlich zufrieden sein. Ich glaube, das wird jetzt keine Saison sein, über die man noch in einigen Jahren sprechen wird. Weil dafür, das werden wir dann gleich auch in den Awards, ja, bei mir zumindest sehen, dafür gab es einfach zu wenige so Highlight-Momente. Aber ja, summa summarum würde ich sagen, war es eine solide Saison.
Ja, und es zeigt ehrlicherweise auch so ein bisschen, wo sich der BVB halt hin entwickelt hat, dass halt die Ansprüche so hoch sind, jetzt muss halt auch im Europapokal eine gute Saison folgen. Und es stimmt auch, weil es ist auch finanziell wichtig, also das gehört halt zur Wahrheit auch mit dazu. Hätte man nicht die Club-WM in diesem Geschäftsjahr jetzt mit drin, dann wäre das finanziell ein richtiges Problem gewesen, dass man schon so früh in der Champions League ausgeschieden ist. Also, und mit richtigem Problem meine ich jetzt, dann hätten sie einen Verlust gemacht, die wären jetzt nicht insolvent gegangen, aber das wäre schon, das setzt halt so die Daumenschrauben an. Und ich glaube, so ein Gadou-Transfer zum Beispiel, den kannst du halt auch deshalb jetzt dann doch machen, obwohl du in der Champions League so früh raus bist, vielleicht weil du halt Club-WM-Geld hast. Das wäre jetzt so zumindest mal so meine Schnellanalyse von außen. Ein blaues Auge hat man da definitiv davon getragen. Dann lass uns doch zu den Awards kommen. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP? Serhou Guirassy wahrscheinlich nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Es ist ein Spieler, über den wir komischerweise recht wenig gesprochen haben in der heutigen Folge. Ich habe ihn einmal erwähnt. Ich musste tatsächlich auch bei meinem MVP am wenigsten lange überlegen, wen ich da nehme. Ich habe mich für Julian Riasson entschieden. Mhm. Es ist tatsächlich auch, würde ich sagen, aktuell so aus Fanperspektive mein Lieblingsspieler beim BVB. Ich finde ihn einfach wahnsinnig cool. Er ist natürlich mit Blick auf seine spielerischen Leistungen, ist er aktuell der Dortmunder Vorlagenkönig. Also er hat, glaube ich, 18 Treffer vorbereitet. Und er ist so ein bisschen das, glaube ich, was man in Dortmund auch einfach gerne sieht. Also er bringt diesen Kampfgeist mit. Er jubelt auch mal Richtung Publikum, heizt mal die Leute an. Und ich glaube, das ist halt jemand, den man als BVB-Fan wirklich gerne auf dem Platz sieht. Er ist ein absolutes Arbeitertier und deswegen war er, glaube ich, wirklich recht unangefochten, mein MVP der Saison.
Wie sehr sollte sich da der BVB ins Zeug legen, Riasson zu halten? Angeblich soll es ja Interesse geben von United.
Genau, ich glaube, Manchester United soll interessiert sein. Ich würde natürlich sehr stark für ihn plädieren, um ihn zu halten. Ich glaube auch, er ist von vielen immer noch unterschätzt. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch bei ihm erst merkt, was fehlt, wenn er weg wäre. Und deswegen würde ich sagen, da sollte man das Preisschild schon relativ hoch anlegen. Denn er ist einfach eine Maschine. Ich glaube, ihn braucht man wirklich im Kader und deswegen würde es mir sehr schmerzen, wenn man ihn gehen lassen würde.
Wahrscheinlich so der Klassiker. Wenn der Spieler das unbedingt will und der Preis stimmt, dann machst du es auf jeden Fall, weil er hat sich auch 0,0 zu Schulden kommen zu lassen. Ich bin auch so ein riesen Riasson-Fan und das, obwohl er so viel flankt. Jeder, der mich kennt, weiß, Flanken sind nicht mein Lieblingsding, aber Riasson haut sich einfach immer rein und die Geschichte, die er hatte, ja, also volle Zustimmung, da stimme ich ein in den Lobeschor. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich ihm persönlich wünschen würde. Ob ich ihm das wünsche, dass sich so sein Traum Premier League erfüllt oder ob ich ihm wünschen würde, dass er eine fucking Dortmund-Legende wird, weil das ist auch was Schönes, eine Legende beim BVB zu sein. Aber
absolut.
Muss er sich, ja. Hauptsache, er entscheidet sich und es geht alles gut und er bleibt gesund. Dann wird er auf jeden Fall irgendwo eine Legende werden. Eine kleine ist er jetzt schon beim BVB. Das können wir vielleicht auch bald über den Unsung Hero sagen, wenn wir ihn denn endlich besungen haben. Wen willst du da denn nennen?
Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwerer getan. Ich hatte ein paar Leute auf meiner Liste, habe auch kurzzeitig tatsächlich über Rami Benzebaini nachgedacht, denn er hatte ja wirklich, du hast es auch schon angesprochen, seine Statistiken waren tatsächlich überraschend gut. Mhm. Hatte ich überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ich habe mich dann aber jetzt doch für jemand anderen entschieden. Ich habe heute auch schon sehr gut über ihn gesprochen. Es ist bei mir tatsächlich Waldemar Anton geworden. Mhm. Ich finde, er ist jetzt schon der heimliche Boss in der Abwehr. Er steht halt immer so ein bisschen, deswegen auch mein Unsung Hero, im Schatten von Nico Schlotterbeck. Das muss man einfach sagen. Aber er hat die zweitmeisten Minuten überhaupt gespielt. Ja, ich finde, er macht seinen Job sehr ordentlich und ich glaube, er wird es ja dann auch wohl in den Kader von Julian Nagelsmann schaffen. Auch das, glaube ich, sehr unumstritten. Ich glaube, das stand für den Bundestrainer auch schon relativ früh fest. Und deswegen, ja, habe ich mich für ihn entschieden. Ich glaube, jeder BVB-Fan ist froh, dass man ihn im Kader hat.
Und was sagt das jetzt aus, dass du Nico Schlotterbeck bei diesen beiden Awards nicht mit dabei hattest?
Das sagt wahrscheinlich aus, dass er sich einfach so seine Sympathien aus der Dortmunder Fanszene halt irgendwie so verspielt hat. Also natürlich ist er weiterhin wichtig für den Verein, für das, was sie auf dem Platz zeigen. Ich glaube, ohne Nico Schlotterbeck, ich bin aus spielerischer Sicht ja auch total glücklich, dass er erstmal verlängert hat. Mal schauen, wie lange wir ihn dann noch sehen. Ja, ich muss sagen, ich habe vielleicht in meine Awards auch ein bisschen Sympathie mit reinfließen lassen.
Soll ja. Sind ja deine Awards, also ist alles gut.
Und deswegen kam er jetzt hier tatsächlich für mich nicht in Frage, weil ich finde, er hat meistens konstant gut gespielt, aber er hat sich weder in der einen Kategorie noch in der anderen Kategorie irgendwie für mich so herausgetan. Mhm.
Dann noch dein Moment der Saison. Welcher ist es geworden?
Es ist lustig, denn es ist ein Moment geworden, über den wir auch schon gesprochen haben, als ich das erste Mal hier im Rasenfunk zu Gast war. Ich habe mich tatsächlich für das Tor von Luca Reggiani entschieden.
Ja.
Und das ist auch mal wieder so typisch BVB-Saison 2025/26, dass es tatsächlich so ein dann doch eher kleinerer Moment geworden ist, eines einzelnen Spielers. Für alle, die sich nicht mehr erinnern, Luca Reggiani hat sein erstes Tor geschossen im Signal Iduna Park und hat sich wahnsinnig gefreut, wie ein kleiner Junge. Und das hat, glaube ich, mal wieder bei vielen BVB-Fans richtig was ausgelöst. Und ja, von diesen Momenten gab es einfach in der Spielzeit relativ wenige. Also es gab halt kaum Highlight-Spiele, es gab kaum Highlight-Momente und ja, deswegen war das für mich relativ eindeutig, dass es dieser Moment wird.
Ich wollte jetzt noch deine Awards abwarten, weil ich dir nicht vorgreifen wollte, aber können wir noch, bevor wir dann mit dem Emoji der Saison das, die Sendung hier zumachen, können wir noch kurz über Niklas Süle sprechen?
Ja, ne, klar, sehr gerne.
Weil ich war mir nicht sicher, ob du ihn vielleicht irgendwie im Moment mit dabei hast oder vielleicht sogar als Unsung Hero. Ich finde alles bemerkenswert an seinem Karriereende. Ich finde bemerkenswert, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert hat, wie er das bekannt gegeben hat, wie er sich auch dazu geäußert hat, wie sich letztlich auch so, glaube ich, der Blick auf ihn schon nochmal relativ deutlich gedreht hat. Also Niklas Süle, der quasi immer das Riesentalent war, das es aber dann irgendwie doch nicht geschafft hat und das, obwohl er Champions-League-Sieger, fünfmaliger deutscher Meister, DFB-Pokalsieger zweimal ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem hatte man immer so das Gefühl, der Unvollendete, gleichzeitig einer der Spieler, bei denen immer sehr viel über seine äußerliche Erscheinung gesprochen wurde. Er kam aus dem Transfer, also aus der Vorbereitung und war die Maschine. Und mir haben BVB-Fans erzählt, der wird jetzt irgendwie der Allerbeste. Und es gab aber auch dann immer wieder halt Berichte und eben auch entsprechende Kommentare zu seinem Aussehen, die eben ins Negative gehen, die eben das Gegenteil von der Maschine waren. Und er hat jetzt letztlich dann zu seinem Abschied gesagt, ja, also das, ehrlich gesagt, reicht es jetzt auch für mich. Also das ist nicht so schön, Fußballprofi zu sein, wie man sich das immer vorstellt. Und ich habe eigentlich alles gegeben und jetzt reicht's aber. Hat das auch bei dir was verändert, wie du Niklas Süle siehst, einfach so, wie er das jetzt kommuniziert hat, warum er aufhört? Ich meine, er ist 30 Jahre alt. Ein Stück weit ist das ja eigentlich auch ein Jammer, dass so jemand sagt, also er darf das natürlich gerne sagen, aber dass er sagt, boah, also die Umgebung Profifußball, die ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Bock hätte, das noch ein paar Jahre weiterzumachen.
Total. Also ich muss auch sagen, das wäre wahrscheinlich auch in den Top 3 Momenten meiner Saison gelandet, auch seine Verabschiedung. Mhm. Ich muss sagen, ich fand auch, er war jemand, der beim BVB immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Er hatte ja, war ja auch häufiger mal verletzt. Und dann so diese ganze Kommunikation rund um seinen Abschied. Ich fand, er war vorher auch immer relativ, zumindest aus meiner Sicht, immer relativ so unnahbar. Er hat, glaube ich, ja auch nicht so wahnsinnig viele Interviews zum Beispiel gegeben. Man hat von ihm, ich glaube, er ist auch nicht beispielsweise, das ist natürlich für mich auch immer ein großes Thema, nicht so wahnsinnig aktiv auf Social Media. Also abseits des Rasens hat man immer super wenig von ihm mitbekommen, außer natürlich andere Menschen haben über ihn gesprochen, über ihn berichtet, über ihn geurteilt. Und ich fand diesen Moment, auch wenn er natürlich, wie du gesagt hast, auf der einen Seite total tragisch ist, dass da jetzt jemand ist, der mit 30 Jahren seine Profikarriere beendet. Aber auf der anderen Seite war das auch mal wieder so dieser, hat den Fußball mal wieder so ein bisschen menschlicher gemacht und so ein bisschen nahbarer. Und ja, also das war ja wirklich auch ein Abschied, den man, glaube ich, so nicht so häufig sieht. Und ich muss sagen, ich kann ihn total gut verstehen und ich finde es furchtbar, was über ihn teilweise geschrieben wurde. Ich finde, es war teilweise Bodyshaming, was da gemacht wurde. Und deswegen, ja, also bei mir hat er definitiv dann jetzt zum Abschied hin nochmal einige Punkte auf jeden Fall gesammelt.
Ja, und ich bin ihm halt insofern dankbar, weil er halt nochmal so die Perspektive schärft, auch halt von jemandem, also jetzt in meinem Fall von mir. Also ich versuche schon immer nicht so über die körperliche Erscheinung von Spielerinnen und Spielern zu reden, weil ich das eben schwierig finde. Aber als ich zum Beispiel die Bilder von Boniface bei Werder gesehen habe, fand ich es auch im ersten Moment irgendwie witzig, weil ich mir dachte, krass, so sieht doch ein Fußballer nicht aus. Ich habe die dann nirgendwo geteilt oder so, weil sowas mache ich grundsätzlich dann gar nicht. Aber im ersten Moment war eigentlich auch mein Gedanke, Wahnsinn, wie der sich hat gehen lassen. Dabei ist es, Boniface ist auch so ein Beispiel, also du musst nur wirklich mal kurz gucken, was der so bei Twitch, bei Twitter und so weiter sagt, dann siehst du, ey, der hat wirklich auch, also es sieht zumindest so aus, als hätte er noch andere Themen, als nur jetzt fit zu werden für Fußball. Und dann verbietet sich vielleicht einfach sehr viel anderes über ihn zu sprechen. Du musst es natürlich trotzdem die sportliche Leistung bewerten. Dafür sind wir da und dafür sind sie auch in einem Leistungssport. Also da kommen wir nicht drum rum. Ich kann jetzt nicht so tun, als ob Niklas Süle jedes Spiel hätte spielen sollen beim BVB. Nee, es hatte schon seine Gründe, warum er letztlich nie länger gespielt hat. Und das waren nicht nur Verletzungen. Aber eben diese Art und Weise, wie man über Spieler spricht, über Menschen spricht. Deshalb, also mir hat es total geholfen, dass Niklas Süle da so offen war, weil das, ich denke, da muss man auch mutig für sein, das eben so zu machen. Er hätte auch einfach seine Karriere beenden können, hätte sagen können, ich will einfach nicht mehr. Aber nee, er wollte, glaube ich, diese Botschaft noch mitsenden. Und deswegen, ja, war das auch, also ich hoffe, dass ich mich da einfach lange dran erinnern werde, was Niklas Süle über sein Karriereende gesagt hat. Und dann kann das ja auch was für uns alle bringen, die wir ja täglich über Fußball reden.
Ja, ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass das auch Menschen sind und keine Maschinen. Und die hohen, selbst, also keines der Preisschilder, die die Männer um den Hals hängen haben, was auch immer sie verdienen, was auch immer sie gekostet haben, rechtfertigt das, so über Menschen zu sprechen. Man weiß nie, was in einem Menschen vielleicht noch vorgeht, was für Probleme der hat, warum er vielleicht auch ein bisschen mehr ist als jemand anders oder warum es ihm schwerfällt, irgendwie Kilos zu verlieren. Das weiß man einfach nicht. Und ja, ich finde auch, da haben die Medien definitiv eine Verantwortung und Niklas Süle hat dazu beigetragen, dass das hoffentlich nochmal einigen Leuten ins Gedächtnis gerufen wird.
Und ein letzter Gedanke dazu, was ich da auch eben interessant finde, ist, das ist so ein Problem der Gegenwart. Also wenn du jetzt über einen Spieler sprichst, der eben von seiner Physis ein bisschen aus dem Standard rausfällt, dann wird es problematisiert. Wenn du in 20 Jahren dich an solchen Spieler erinnerst, dann wird es total glorifiziert. Dann weißt du noch, ey, Wahnsinn, wie der damals mitgespielt hat und ja, und der hat so viele Zweikämpfe gewonnen, obwohl er so aussah und der war mal, das finde ich total interessant, dass wir, also man kann halt jetzt die Gegenprobe nur machen, wenn man sich jetzt an Spieler aus den 2000ern oder aus den 90ern erinnert, sind ehrlich gesagt auch ein paar Kandidaten mit dabei, wo jeder, der anders ist, wird dann dafür gefeiert, aber nur in der Zeit, in der er gelebt hat, wurde er genau dafür kritisiert. So ist es leider.
Ja, das ist wirklich spannend. Ja.
Gut, dann haben wir aber Niklas Süle hier noch mit drin. Danke, dass du mir diesen kleinen Ausflug noch erlaubt hast.
Na klar, sehr gerne.
Jetzt kommt natürlich die wichtigste aller Fragen. Welches Emoji beschreibt diese Saison des BVB?
Oh Gott, ich habe mich so schwer getan bei der Frage. Ich habe mich für den Emoji entschieden, der lächelt, aber so umgedreht lächelt.
Also der traurig guckt. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, der ist quasi, also das sind die Augen.
Ach so,
und
er
dann
steht
ist
auf
das
dem Kopf, meinst du?
Genau,
ach
genau,
so,
genau,
den,
das
ja,
meine
okay,
ich. Mhm. Genau. Ich möchte damals so ein bisschen ausdrücken, dass natürlich die Saison nicht schlecht war, dass man grundsätzlich, glaube ich, mit einem Lächeln da rausgehen kann. Aber ich hab ihn dann einfach umgedreht, den Emoji, weil das signalisiert für mich dann doch so ein bisschen, okay, es war jetzt nicht alles gut. Und man muss vielleicht noch mal ein bisschen darüber nachdenken, die Saison reflektieren. Und ja, dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr so aussieht.
Ich verwende diesen Emoji so selten, ich finde ihn gerade nicht mal, aber ich werde ihn in die Shownotes gepackt haben. Ja, das
sonst schicke ich ihn dir nochmal.
Ja, danke dir. Es ist doch auf jeden Fall, ja, aber es fasst wirklich die Saison gut zusammen. Magda, es hat große, große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Es ist nicht einfach, den BVB-Rückblick zu machen, das weißt du als allererste, weil man hat nie alles drin, was gesagt werden müsste und mancher Akzent ist dann vielleicht auch nicht so, wie man es eigentlich hätte sagen wollen. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen im Rasenfunk.
Ja, danke, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wie wir den BVB dann nächstes Jahr bewerten werden.
Ja, das bin ich aber wirklich auch. Der BVB, er hört nicht auf, interessant zu sein. Das ist auf jeden Fall richtig so. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, den Rasenfunk, den gibt es nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir haben keine Werbung, keine Sponsoren und keine Paywall. Einfach, weil viele Menschen da draußen uns freiwillig Geld überweisen und wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr auf rasenfunk.de klickt und da auf den Unterstützen-Button oder in der Podcast- und Videobeschreibung dieser Sendung hier. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Dirk Schnitzlers-Königs, bei Nina, bei Harzer, bei Klaus-Dieter Pele-Wollitz. Es ist nicht der Klaus-Dieter Pele-Wollitz, bei Yannick und bei 9-3. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als SupporterInnen registriert. Auch das könnt ihr einfach machen, wenn ihr auf rasenfunk.de geht und dann auf den Unterstützen-Button klickst. klickt. Damit vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Empfehlt auch sehr gerne diese Sendung hier weiter. Abonniert die anderen Feeds des Rasenfunks, denn wir werden natürlich auch zur WM Sendungen machen und wir haben insgesamt viele, viele Sendungen. Und das Tribünengespräch zu Evangelikalen im Fußball ist vielleicht für euch auch relevant. Auch das werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.